So, was machen wir heute?
Dennis ist nicht vorbereitet.
Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stokos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Frohoff. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this.
Moin und herzlich willkommen zu der 10. Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und heute haben wir mal wieder wirklich einen Arsch voll Themen dabei. Also wirklich Techniker Beach Tour Düsseldorf, World Tour 2-Sterne-Turnier, World Tour 4-Sterne-Turnier, Hallen Champions League Finale, Wildcards für die WM, meine Güte, wie sollen wir das alles unterbekommen? Und wie gesagt, Jubiläum, ganz was Besonderes, besondere Location haben wir auch noch dabei, Hörerfragen kommen dran, meine Güte. Aber ich will jetzt erstmal meine beiden treuen Kollegen hier begrüßen, Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Ein kleiner Lacher ist jetzt schon dabei. Moin, Jungs.
Guten Tag, lieber Dirk.
Hallo Dirk, du überschlägst dich ja hier mit den Informationen.
Ja, es ist ja auch eine Menge los hier. Ja. Also wir können ja schon mal mit der Location erstmal anfangen. Da müssen wir, glaube ich, auch erstmal einen Shoutout austeilen an die Sportstadt Düsseldorf. Aber ich würde es einfach mal übergeben an einen von euch, um mal ein bisschen zu verbildlichen, wo wir hier eigentlich sitzen. Bei Instagram konnte es man schon sehen, aber für alle, die da vielleicht noch nicht reingeschaltet haben, beschreibt mal.
Ja, wir sitzen hier im Endeffekt in so einem logenartigen Gebilde, den Räumlichkeiten der Sportstadt Düsseldorf, hier, wo alle Sportevents in Düsseldorf nämlich umgesetzt werden und die Macher hier quasi hinter den Kulissen arbeiten, damit das nach außen immer alles schön seidig glänzend ist. Die sind hier in der Arena, wo Fortuna Düsseldorf spielt oder am Samstag jetzt das letzte Heimspiel hatte. Ich glaube 2-1 gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Völlig uninteressantes Spiel gewesen, glaube ich. Also für beide ging es ja um nichts mehr viel. Tore sind auch schon abgebaut, weil wir können nämlich wirklich von hier, von diesem Konferenzraum, in dem wir gerade sitzen, in das Stadion gucken. In ein komplett leeres Fußballstadion, wo gerade ein Kran irgendwie Restaurationsarbeiten macht und ein Mercedes Vito auch noch drin rumsteht. Aber ansonsten ist dieses Fußballstadion leer und ich hatte dem Dirk vorher schon versprochen, weil ich den Anblick kannte, es ist... Er kann sich drauf freuen und er hat es gerade, ich darf das erzählen, ne? Du saßt da gerade wie so ein freudiges Kind draußen auf der Tribüne und hat einfach mal so ein bisschen wirken lassen. Kann man nicht so sagen, oder? Ist okay, ne?
Ja, liegt vielleicht daran, dass ich leicht zu begeistern bin? Nee, aber ich könnte mich ja schon dran gewöhnen. Also das Studio vielleicht mal ein paar Mal öfter. Naja, mal gucken. Wenn noch ein, zwei Hörer dazukommen, ist das ja vielleicht mal realistisch.
Du meinst, dann können wir hier auch Miete zahlen oder wie? Nicht im Ansatz.
Ich glaube ansonsten, solange das hier leer steht und wir Lust haben, hier aufzuzeichnen, glaube ich, sind wir wahrscheinlich auch öfter willkommen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, zumindest wenn ich wirklich, also man muss dazu sagen, warum sitzen wir jetzt hier? Logistisch, Daniel gibt heute Abend Beachvolleyballtraining in Köln. Wir sitzen jetzt hier Montagnachmittags und ich bin gerade um 14 Uhr am Düsseldorf Flughafen gelandet, der jetzt wirklich hier um die Ecke ist. Und da macht das logistisch für die beiden Kölner, die mich dann eingesagt haben, einfach am meisten Sinn, jetzt hier in Düsseldorf aufzuzeichnen. Und dann habe ich meine Connections hier zur Sportstadt Düsseldorf genutzt, um mal uns eine angemessene Location für diese 10. Episode, Leute.
Absolut angemessen. Und so konnten wir ein bisschen Zeit sparen, als dass wir den Alex quer durch NRW shutteln. Und du hast dich halt nicht an deinen Spielplan und an deinen Flugplan gehalten.
Hallo. Ich kann doch nichts dafür, dass Sun Express zu früh landet, weil da kann da keiner mit rechnen. Oder was meinst du? Ach, Sonntag soll ich landen.
Deine Flugumbucherei.
Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Ich musste mal wieder umbuchen, ja. Ich weiß. Tut mir leid.
Das sieht nicht. Ja, wird alles noch Thema sein. Ansonsten haben wir gerade ja auch ein kleines bisschen rumgesponnen. Wir haben schon selber nochmal gesagt, Fußball im Volleyball-Kontext muss man es ja immer so ein bisschen kritisch auch teilweise sehen, aber wenn man hier auf so ein leeres Stadion guckt, ist schon wirklich imposant und beeindruckend. Und da haben wir gerade echt nochmal so ein bisschen überlegt, Mensch, wenn das dann vielleicht mal irgendwann möglich wäre, so ein Beachvolleyballfeld mit so einer ähnlichen Kulisse drumherum, das wäre schon was Schönes. Also Olympia-Finale 2016, das war ja auch schon mal eine ordentliche Ansage, wenn man sowas mal öfter bekommen würde. Ja, das ist alles was, worauf wir, glaube ich, hinarbeiten müssen in dem großen Konstrukt. Und Hashtag growing the game, also vorwärts.
Ich habe übrigens jetzt gerade eine Sache, ist mir witzigerweise eingefallen. Ich habe irgendwann mal von Jan Leifels, guter Freund von mir, die Frage gekriegt, warum wir denn so einen langweiligen Podcast-Namen hätten. Sein Vorschlag wäre nämlich, weil du das Wort gerade benutzt hast, imposant.
Imposant, genau, das habe ich gerade auch drüber nachgedacht.
Verdammt gute Idee und im Nachhinein, also ist es zu spät, da nochmal umzubranden eventuell, ich weiß auch nicht.
Ah, ich glaube, damit mit Ohne Netz und Sand im Boden laufen wir den seriöseren Weg. Imposant ist natürlich schon wieder so.
Vielleicht ein Hashtag, den wir einfach nur ergänzen.
Das könnten wir machen, ja. Den müssen wir auf jeden Fall neben Growing the Game und Transparenzoffensive nehmen wir imposant auch gerne mit auf, ja. Das können wir so festhalten.
Dann brauchen wir, ja gut, das D am Ende reicht ja schon. Dann ist es eindeutig genug.
So sieht's aus.
Ja, wo fangen wir an heute? Natürlich könnten wir jetzt direkt Düsseldorf, Stichwort Techniker Beach Tour. Wir könnten auch direkt, warum ist Alex gerade erst gelandet, World Tour Turnier 2 Sterne in der Türkei, in Aydın könnten wir anfangen. Aber, weil es mir auch einfach auf der Zunge brennt, natürlich habe ich das privat nochmal gemacht, will ich der Erste sein, der dir hier im Podcast gratuliert. Herzlichen Glückwunsch an Alex Walkenhorst und an Sven Winter, denn die beiden haben eine Wildcard bekommen. Wildcards waren schon ein hitziges Thema hier im Podcast. Ja, von daher
Timing.
Will ich dich später auch nochmal fragen, wie sich das jetzt so anfühlt, eine Wildcard anzunehmen, nachdem wir ja schon hart kritisiert haben, wie Wildcards hier im DVV verteilt wurden. Aber wie gesagt, erstmal Glückwunsch. Die Wildcard habt ihr bekommen. Ihr seid dabei in Hamburg bei der WM und das sollte uns alle riesig freuen. Das sollte unsere Hörer riesig freuen, weil das bedeutet, du wirst auf jeden Fall da sein. Wir werden alle da sein. Da sind auch schon 1-2 Pläne, die da ja, in Arbeit sind und die, glaube ich, sehr schön werden. Also die WM wird ein richtiges Highlight. Nicht nur sportlich für euch beide, weil das ist, glaube ich, eine Riesennummer für euch und ihr freut euch da sehr drauf, sondern auch contenttechnisch hier für Ohne Netz und sandigen Boden. Da wartet einiges auf euch. Das können wir jetzt schon mal sagen.
Ja, so können wir ja wirklich, also so kann ich garantieren, dass ich alle Insights mitnehme. Also als eigener Spieler, dann bin ich ja wirklich im Spielerhotel, was man sich sonst nicht leisten könnte, würde, wollte. Dann kann ich auch mal.
Ein Stargast hat schon zugesagt Stargast, aus der Beachvolleyball-Szene.
Absolut.
Wir verraten es noch nicht.
Ja, ich würde ein bisschen teasern. Ja,
also, kannst ja mal ein Land nennen, eventuell.
Also klar, also deutschsprachig jetzt erstmal. Österreich.
Dann bleibt nicht mehr viel über.
Ja, genau. Also aus Österreich kommend. Einer, da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn wir das verwirklichen. Aber das
so ein Charakterkopf auf der World Tour.
Ja, genau.
Da sollte man sich drauf freuen. Der wird mit Sicherheit 1-2 Stories dabei haben.
Der kann einige 100 erzählen, befürchte ich, ja. Ja, vielen Dank, Dirk. Können wir später drauf, hast du gesagt. Deswegen will ich da jetzt gerade gar nicht
so. Kam es überraschend? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich war, du hast es ja schon erzählt, du hast dann irgendwann den Anruf bekommen. Ich denke mal, eure Turnierergebnisse haben so ein bisschen in die Richtung gelenkt. Aber man muss ja mal, glaube ich, ein paar Insights liefern und vielleicht mal den Vorhang so ein bisschen aufmachen. Das war nicht klar. Und bis vor 1-2 Monaten war das noch absolut in der Schwebe, also dass es eine Wildcard gibt und die zumindest ein deutsches Team auf jeden Fall schon mal bekommen wird, abgesehen von Bergmann Harms, die ja auch eine bekommen haben, das war klar. Aber es gab dann noch eine weitere Wildcard, die wahrscheinlich in ein deutsches Team gehen wird. Und da war aber eben noch ein anderes Team im Gespräch. Das sind die jungen Talente und das neue Hoffnungsteam Fretschner Sova. Und das war lange, ich würde fast sagen 50-50, wenn nicht sogar zwischenzeitlich mal Nachteil für euch, dass ihr da nicht sein dürft in Hamburg.
Ja, also der Vorgang ist ja, also grundsätzlich haben sich ja für alle, die da draußen jetzt nicht so im Bilde sind, haben sich ja Tole Wickler als einziges Herrenteam über die Punkte qualifiziert, über die Weltrangliste. Dort muss man unter den ersten 24 sein, in der Entry-Rangliste. Dazu hat man immer einen Host-Country-Spot als ausreichende Nation. Der ging in dem Fall an Elas Flüggen, weil sie ein Nationalteam sind und das aus sportpolitischen Gründen einfach Sinn macht, die HSV-Teams dort starten zu lassen. Plus, der DVV muss natürlich auch untermauern, dass die Nationalteams die sind, auf die man setzt. Deswegen steht das außer Frage, dass diese Nationalteams dort teilnehmen. Die Wildcard, die ja auch das ausrichtende Land auch hat, ging dann an das dritte Nationalteam, Bergmann Harms, die ja aktuell auch punktetechnisch an 2 in Deutschland sind. So, und dann war für mich eigentlich ganz lange oder auch bis vor 2 Wochen gefühlt, war für mich da die Wahrscheinlichkeit, dass wir von der FAVB eine Wildcard nämlich kriegen als DVV, die habe ich Richtung 0 eingeschätzt, muss ich ganz klar sagen und habe deswegen auch mit ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, überhaupt nur irgendwie dieses Wort WM habe ich ja nicht einmal in den Mund genommen, also ihr könnt das glaube ich auch bestätigen, für mich war das ja, Thema.
Das stimmt.
Ich glaube, haben wir das nicht sogar on-air mal gehabt? Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeiten, Alex, dass du bei der WM und ich habe gesagt, plus minus 0 oder so? Ich weiß nicht, ob wir es on-air hatten. Auf jeden Fall haben wir es.
Ja, ich glaube, wir hatten da irgendwann in einer der ersten Episoden, haben wir mal drüber gesprochen. Also, aber da ging es, glaube ich, eher darum, wie du ob du da punktetechnisch noch reinkommst.
Ah, okay, ja. Also punktetechnisch haben wir es ja auch jetzt nachweislich wieder nicht geschafft. Was heißt wieder nicht, aber wir haben es halt nicht geschafft. So, kriegen aber von der FAVB, kriegt halt der Deutsche Volleyballverband noch eine Wildcard dazu, um ein viertes Team bei den Herren reinzubringen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist normal, das ist 2017 in Wien auch passiert, da ist genau dieselbe Konstellation gewesen. Doppler Horst waren damals über die Punkte qualifiziert, haben das ja am Ende dann auch genutzt und sind Vize-Weltmeister geworden, muss man auch mal in den Hut ziehen. Und dann gab es noch 3 extra österreichische Teams, die dann sich im Endeffekt genauso zusammengestellt hatten wie jetzt in Deutschland. Nur, dass der österreichische Volleyballverband damals auch ganz klar gesagt hat, dass diese extra Wildcard wohl nach Punkten vergeben wird. Während das im DVV lange diskutiert wurde, ob diese Wildcard nicht perspektivisch lieber an so ein Nachwuchsteam wie Sova Fretschner gegeben werden soll. Zugegeben, ich habe auch, als ich von dieser, sagen wir mal, von diesem Hin und Her, beziehungsweise von diesem, wie soll man das sagen, von diesem Münzwurf da entschieden, erfahren habe. Also als ich erfahren habe, dass wir ein viertes Team kriegen und als ich dann erfahren habe, dass zwischen uns und Sova Fretschner entschieden werden muss ich sagen, war ich schon ein bisschen erbost. Erbost, weil ich aus dem ganz einfachen Grund, und das ist im Endeffekt die gleiche Situation wie mit der Wildcard auf der deutschen Tour, wenn du 16 DVV-Punkte hast, So war Fretschner, wir haben letzte Woche schon ausgiebig drüber gesprochen, Potenziale ohne Ende, aber die haben ja noch nicht mal versucht, international Fuß zu fassen und da eine WM zu geben, ist einfach wieder ein, zwei Schritte zu früh. Plus das Argument Potenzial oder Perspektive, ey, mein Partner ist immer noch 20, der reißt sich seit 3 Jahren den Allerwertesten auf, der investiert unfassbar viel, der kriegt den maximalen Druck von seinem Partner, von seinem Trainerteam. Ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der so oft und so hart aus seiner Komfortzone gerissen wird wie Sven Winter. Und dem dann ein anderes Nachwuchsteam vor die Nase zu setzen mit der Aussage, das sind Perspektiven, das hätte ich nicht akzeptieren können. Ich hätte akzeptiert, dass Sven plus vielleicht Robin Sova dann als Blockspieler dann dort teilnimmt wegen Perspektive. Das hätte ich noch irgendwie verstanden, weil dieses Wort Perspektive halt aktuell in Deutschland anscheinend groß gehangen wird. Aber Sova, Fretschner und Sven dann auch komplett rauszukicken, bin ich ganz ehrlich, hätte mich ziemlich wütend gemacht. Und auch der Gedanke daran hat mich auch schon wütend gemacht im Vorhinein, muss ich zugeben, ja.
Und ich glaube, also Perspektive, Support und in Turniere hoher Kategorie mal reinsetzen, glaube ich, ja, ist auch gar nicht so verkehrt. Aber wir reden hier von einem Finalturnier, von dem zweithöchsten Finalturnier.
Wir reden vom zweitwichtigsten Turnier der Welt.
Genau, ja. So, und ich sag mal, das ist vielleicht nicht der richtige Ort oder nicht der richtige Wettkampf, um sich dort zu entwickeln. Und da würde ich, glaube ich, auch als Volleyballverband würde ich da eigentlich eher sagen, wir wollen auf diesem Turnier maximal gut abschneiden. So, und das heißt, ich setze da die für dieses Turnier, für dieses Wochenende für dieses verlängerte Wochenende die am meistversprechendsten Teams rein. So,
und wir dann, sind ja sogar Team 3 aktuell, also wir haben ja sogar mehr Entry Points, die Punkte, die jetzt wirklich zur Qualifikation bestimmen, haben wir sogar mehr als Eders Flüggen. Also auf gut Deutsch, ja. Es wären 4 deutsche Teams dabei gewesen und Team 3 wäre nicht dabei gewesen. Das hättest du auch nach außen hin schwer verkaufen können, finde ich. Also würde mich mal eure Meinung interessieren. Gerade gibt es bestimmt wieder viele Hater, die sagen, der Walkenhorst hat letzte Woche noch über eine Wildcard gehatet wie Sau und jetzt nimmt er sie an und lacht sich tot und sagt es absolut zu Recht. Ja, unpassendes Timing so eigentlich, ne?
Ja, wobei wir uns zu den Wildcard-Themen ja auch inhaltlich ein bisschen mit auseinandergesetzt haben und nicht einfach nur gesagt haben, Wildcard ist böse und jetzt ist Wildcard gut, sondern wir versuchen ja die Begleitumstände ein bisschen zu beleuchten.
Auf der deutschen Tour muss man diese Wildcards ja nicht geben. Jetzt war es so, die FAVB hat dem DVV ein weiteres Team zur Verfügung gestellt und man hat sie. Soll man sagen, in dem einen Team, die jetzt gerade Team 3 in Deutschland sind, da ist einer, der hat nicht so viel Potenzial, der ist schon 30 und dieses Thema 30 mal wieder zu nennen, ich bin ja super alt, ne? Ist ja klar. und ja, das andere Team ist noch nicht so richtig auf. Wisst ihr was, behaltet die Wildcard, kannst du ja als DVV auch nicht machen. So. Wenn du sie hast, dann musst du sie vernünftig vergeben und deswegen glaube ich, ist es auch so eine andere Nummer, ne? So finde ich zumindest, das ist meine Meinung dazu. Soll ich da direkt weitermachen, wie ich mich fühle mit dieser Wildcard? Du hattest gerade schon so.
Ich will nochmal eine Zwischenfrage stellen.
Entschuldigung.
Und einfach mal ganz klipp und klar. Was wäre gewesen, wenn ihr in Kuala Lumpur, sagen wir mal, direkt nach der Gruppenphase rausfliegt? Und was passiert, wenn ihr jetzt letztes Wochenende in Münster im Viertelfinale gegen Sova Fretschner, wenn ihr da verliert? Ändert das was in dieser Entscheidung?
Ich glaube im Nachhinein nicht, weil es ändert, du kannst nicht wegen einer Woche judgen und am Ende ist es so, in meinem Team ist einer, der im selben Jahrgang ist wie die anderen Perspektivspieler oder ein bisschen älter vielleicht, der sich seit 3 Jahren den Allerwertesten aufreißt und wir sind von den Entry Points Team 3 und daran gibt es meiner Meinung nach nichts zu rütteln und Entry Points sind die Punkte, das sind die besten 4 der letzten 6 Ergebnisse, die man gespielt hat auf der World Tour, das sind die, die für die gegenwärtige Leistungsfähigkeit am aussagekräftigsten sind und deswegen hätte ich. Also, man nennt mich naiv. Ich glaube immer noch an das Gute und das nach sportlichen Kriterien entschieden wird. Ich glaube nicht, dass es was geändert hätte. Also hat jetzt so richtig. Es waren natürlich gute Argumente, aber ich meine, die Waage, die stand meiner Meinung nach argumentativ eh schon auf unserer Seite. Und da hatten wir die schwereren Argumente. Deswegen glaube ich, würden wir, selbst wenn ich da jetzt mit dem 9. oder mit dem 17. aus Kuala Lumpur zurückgekommen wäre und auch letzte Woche 5. auf der Tour geworden wäre, dann. Ja, selbst dann wäre es wahrscheinlich so, würde ich tippen. Hoffen, was auch immer.
Wir haben ja im Spielerzelt letzte Woche auch dann natürlich ein bisschen rumgealbert, dass das jetzt das inoffizielle Entscheidungsspiel ist für die Wildcard, dass das dort.
Ein bisschen Feuer war da ja auch drin.
Dass das dort direkt ausgespielt wird und dann dem Sieger da in die Hand gedrückt wird.
Ja, aber das ist
also
auch
natürlich
okay.
Nicht alles ernst gemeint.
Hätte man noch machen können. Also hättest du auch Samstag sagen können, ey, pass mal auf, ihr beiden spielt jetzt hier nicht um Halbfinale Deutsche Tour. Alex, das wäre übrigens dein 45. sondern du spielst um deine zweite WM-Teilnahme so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann 2-0 gewonnen hätte, wäre sogar höher geworden. Jetzt sind wir nur 2-1 gewonnen, würde ich tippen, weil ich dann doch derjenige bin, der halt einfach 30 ist. In dem Fall ist es gut, 30 zu sein und die anderen alle 20 oder
so. Die
Frage,
ob Sven für zwei Nerven zeigt oder ob dann eins dann gegen zwei Nerven auf der anderen Seite.
Ja, und wenn es dann halt nicht so wäre, wenn Sven Nerven gezeigt hätte, weil klar, wir hätten was zu verlieren gehabt und die Jungs hätten nur was zu gewinnen gehabt. So ist es ja auch meistens im Sport. Deswegen so ein Entscheidungsspiel. Also ganz ehrlich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, wäre eigentlich geil gewesen. Also wäre doch für einen Sport.
Hätte man geil vermarkten
packst es auf den Center Court und sagst, so hier, ja. Wir haben die Information gekriegt, dass die FAVB dem Deutschen Volleyballverband eine Wildcard gibt.
Dann hättest du das doch mal ganz anders ausschlachten können, beziehungsweise müssen, ja.
Ja, Vorschlag fürs nächste Mal. Warum nicht?
Ja, ich bin da in.
Bevor da irgendwie so eine Entscheidung getroffen wird, aber naja, sagen wir nochmal so und mein letztes Statement dazu, ich finde die Entscheidung auch völlig richtig und einfach aus einer Kombination an Gründen. Erstmal, meiner Meinung nach wäre es verfrüht für Fretschner-Sova. Die beiden sind gut und die werden verdammt gut sein, aber die haben noch so viel Zeit und da finde ich, dass leistungsmäßig zu wenig einfach da ist bisher. Ich meine ja, schon alleine rein auf der deutschen Tour ist ja nicht so, dass sie jetzt ähnlich wie Becker Schröder im letzten Jahr auf der deutschen Tour alles dominiert haben oder viel gewonnen haben und dann noch nicht viel Erfahrung auf der World Tour gesammelt haben. Es ist ja beides nicht vorhanden. Dann, wie gesagt, das Argument gegen deine Perspektive, vollkommen lächerlich, haben wir schon oft drüber gesprochen. Sven bringt ja noch eine Menge Potenzial mit. Ich finde, man kann jetzt schon zumindest einen Case dafür machen, dass ihr vielleicht das zweitbeste Team in Deutschland seid. Und ihr habt mit Sicherheit auch das Potenzial, das zweitbeste Team in Deutschland zu sein und weiter zu werden in den nächsten 2, 4 Jahren, 6 Jahren. Das Potenzial ist nach wie vor da. Von daher ein Argument gegen eure Perspektive ist meiner Meinung nach völliger Schwachsinn.
Dirk, geil. Das ist ja überragend, was du hier heute mir Honig ums
Maul schmierst. Und ich will dir da nicht in den Arsch kriechen. Das ist wirklich meine rein objektive Meinung.
Ja, wenn das so ist und wenn das am Ende so läuft, dann beschwere ich mich nicht. Ich meine, dafür mache ich Profisport und dafür gebe ich jeden Tag 100% und das ist mir egal, ob ich dafür in Hamburg bin und mich Nationalteam schimpfe oder nicht. Punkte lügen nicht, Ergebnisse lügen nicht und wir versuchen jeden Tag ein Stück besser zu werden und wenn ich dann mit meinem Hebel, dem 20-jährigen verrückten Sven Winter da hinter mir, einen riesigen Hebel habe in der Hinsicht, nämlich viele Potenziale noch freisetzen kann, plus meine Erfahrungen dann in den richtigen Stellen einbringen kann, ja, dann sind wir vielleicht irgendwann Team 2 oder sind wir es vielleicht gegenwärtig schon, ey, keine Ahnung, ist auch erstmal egal, weil wir uns, ich finde, nicht mit den Deutschen messen müssen, sondern einfach zusehen, dass die Deutschen mal wieder Ergebnisse also ihre Hacken in den Sand kriegen, ja. Muss man es ja sagen. Ne?
Ja, da kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf, aber dann kommen wir jetzt zum entscheidenden Punkt und was du eigentlich eben schon machen wolltest. Ja, wie hat sich's angefühlt? Hast du da aktiv drüber nachgedacht, als die Nachricht kam, ach du Scheiße, jetzt werde ich mich zumindest im Podcast zu dieser Wildcard und zu der übergeordneten Wildcard-Thematik äußern müssen?
Ja gut, dass ich mich dazu äußere, ist ja wohl klar. Und ich glaube, es ist auch klar, dass wir dazu nochmal ein WM-Special auch nochmal raushauen. Ne? Also da werde ich auch nochmal ein paar. WM ist ja total interessant, weil man sich halt wochenlang vorher auch auf seine Gegner vorbereiten kann, weil man die schon kennt und so weiter und so fort. Man spielt dann abends und so weiter. Also das wird, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine eigene Episode. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe mich anfangs, also natürlich freust du dich. Und mein Handy ist, es wurde ja Montag veröffentlicht, ich glaube 14 Uhr oder so. Mein Handy ist explodiert Montagnachmittag, also komplett. Tausende Menschen, also tausend jetzt übertrieben, aber wirklich, ich würde sagen, dreistellig auf jeden Fall. Also über 100 Menschen haben mir geschrieben, ey, Glückwunsch zu Wildcard, mehr als verdient und so weiter und so fort. Dann dachte ich erstmal, krass, was das für eine Tragweite hat, so eine WM-Teilnahme. Also klar ist eine für mich, wenn jeder, der mich kennt, weiß, dass für mich so eine WM-Teilnahme im eigenen Land schön, dann bin ich irgendwie, also das ist ein Privileg, da bin ich irgendwie noch Vollblutsportler und das ist für mich einfach nur, das ist Deutschland in Deutschland auf einem sportlichen Höhepunkt als Sportler vertreten zu können, ist einfach eine Erfahrung, die man im Leben, die einfach einen Bruchteil der Gesellschaft überhaupt sammeln darf. So, und das ist für mich einfach, da stellen sich, wenn ich jetzt rede, ich kriege gerade Gänsehaut von meinem eigenen Geschwafel. Das ist eigentlich ist das peinlich, ne?
Mein Gott.
Ja, aber da zeigt ja, dass mich das irgendwie schon berührt. Auf der anderen Seite war ich aber trotzdem auch ein, zwei Tage skeptisch. Ich habe das dann auch am Mittwoch oder so auf meinem Instagram-Account mal geteilt, so meine Gedanken. Weil es am Ende dann doch so ist, du hast dir das sportlich nicht selber erspielt. Wäre die WM in einem anderen Land, egal in welchem, würdest du da nicht teilnehmen. Deswegen war es so kurzzeitig auch so ein bisschen krass, weil ich irgendwie, ich tue mich schwer, so Geschenke anzunehmen. Also wird meine Mutter zum Beispiel auch bestätigen oder so Geschenke. Ich kann auch ganz schwer Danke sagen, weil wenn ich was brauche, kaufe ich mir meistens selber. Ich bin so kein Freund von Geschenken irgendwie. Meine Freundin kann da auch ein Lied von singen. Und deswegen hat sich das komisch angefühlt. Jetzt ist am Ende, wenn man so drüber nachdenkt, ist es eher der Gedanke, den ich am Anfang geäußert habe, halt, dass es ein Privileg ist und jetzt sind es halt irgendwie 5 Wochen oder 4 Wochen noch oder sowas. 5, glaube ich. Und da bereitet man sich jetzt einfach massiv auf diese WM vor und hat da einfach riesig Bock drauf. So, das, also jetzt ist überwiegt die Vorfreude. Anfangs war ich echt ein bisschen, ja, vielleicht oldschool, alte Werte oder was auch immer, wenn wir wieder beim Thema Werte sind, so dieses Geschenk kriegen. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an, aber ich habe dann überlegt, wer es sonst hätte Geschenk kriegen sollen und ist mir keiner eingefallen und seitdem kann ich eigentlich wieder ruhig schlafen.
Das ist ja, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, wenn wir jetzt da wirklich den Zusammenhang mit der vorherigen Diskussion jetzt einfach mal ziehen wollen, dann ist ja ganz klar, dass hier eigentlich genau das eintritt, was wir eigentlich sagen, wie es öfter laufen sollte. Das nehme ich im Zweifel die Wildcard bekommen, die sich sportlich schon verdient haben. Das ist ja nun mal der Fall. Und du hast es gesagt, wer hätte es sonst bekommen sollen? Von daher ist der Vergleich ja nicht ganz da. Hatten wir jetzt ja auch fast wieder in Düsseldorf so ein bisschen diese Thematik. Ich glaube, nach der reinen Meldeliste, wenn alles so zustande gekommen wäre, wären Brand Reinhardt eventuell rausgeflogen, waren, glaube ich, 17 und hatten durch 2 Wildcards mal wieder, wären da nicht reingeflogen und dann hätten wir die Thematik jetzt wieder neu aufmachen müssen. Aber ist ja glücklicherweise anders gelaufen und ich denke, dann können wir das auch mit einem, ja, mit einem Kopfnicken und einem Schmunzler abhaken, die Thematik, erstmal zumindest.
Ja. Wildcards einfach mal ab oder will der Spielervertreter dazu nochmal einen Shitstorm lostreten?
Nö. Braucht da jetzt nichts zu sagen. Ich denke, wir werden im Laufe der Saison noch ein, zwei Mal durch Wildcard-Vergaben dazu aufgefordert werden, uns dazu zu äußern.
Schöner Teaser.
Hashtag Wildcard Wednesday wird es dann wahrscheinlich geben demnächst.
Das wird der neue Instagram-Brummer. Der geht durch die Decke. Ja. Wobei die Meldeliste dienstags rauskommt. Dann wird da nichts passen. Dann müsste man irgendwie, Wildcard Tuesday hört sich nicht so cool an.
Dann gucken wir erst Mittwoch in die Meldeliste rein.
Genau.
Ja gut, dann machen wir hier einen kleinen Cut, weil wir wollen jetzt nicht schon wieder Alex gratulieren zu irgendwie einem guten Ergebnis, obwohl für 2 Sterne, das wäre jetzt irgendwie langweilig. Und dann wechseln wir und bleiben einfach mal in Düsseldorf. Wir sind hier gerade in Düsseldorf und dann bleiben wir in Düsseldorf. Und am Wochenende gab es ein sehr, sehr schönes Event, nämlich ein Techniker Beach Tour Stop in Düsseldorf, der für einige Mannschaften sehr erfolgreich lief. Wie erfolgreich es für Daniel Wernitz mit dem 5. Platz war, wird er gleich selber erzählen müssen.
Warum lachst du da schon so?
Kein Grund. wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, können wir gleich mal ein bisschen analysieren. Der erneute 5. Platz mit erneut einer interessanten Geschichte dahinter. Ja, aber erzähl du erstmal, weil du warst tatsächlich der Einzige, der da war. Ich denke mal, schönes Event für die Stadt Düsseldorf. Mal wieder, kann man sagen?
Ja, kann man absolut sagen. Das ging für uns ja Donnerstag schon los, da konnten wir uns ein bisschen umgucken auf der Pressekonferenz. Court 2 war neu aufgebaut auf dem Marktplatz mit VIP-Bereich drumherum, wo man sagen konnte, man hat so ein Mini-Center-Court dann nochmal gehabt, neben dem eigentlichen Center-Court auf dem Burgplatz. Es war dort direkt in der Fußgängerzone, das heißt, voll war es da die ganze Zeit, auch an Court 2. Und insgesamt das Setup vom letzten zu diesem Jahr auf jeden Fall deutlich verbessert und Bombenstimmung wieder. Also selbst Freitag, wo noch kühle Temperaturen plus Regen war, war es schon voll. Und übers Wochenende Center Court rappelvoll. Gute Stimmung, gutes Wetter.
Meinst du die Plätze oder die Zuschauer? Weil ist doch auch immer in Düsseldorf immer viel Junggesellenabschied und sowas, oder?
Also. Ja, also Freitagabend habe ich mit Flo Stangelmeier ein bisschen gesprochen, der sagte, Aperol und Jever sind schon relativ glücklich mit ihren Ständen da.
Das glaube ich sofort.
So, da waren auch wieder ein paar Kegelclubs, Fußballclubs, ich bin mir nicht so ganz sicher, die sich da von einer Kopftribüne zur anderen dann irgendwelche Chöre zugegrölt haben, wo die beiden Moderatoren vor Ort gar nicht mehr so viel sagen mussten. Also in dem Fall, wer dies Jahr nicht da war, sollte nächstes Jahr wieder in Düsseldorf das Turnier stattfinden, kommt da mal hin, guckt euch das an. A, gute Spiele, B, lustiges Publikum. Und
vor allem was ganz anderes als das Opernpublikum aus Münster dann wahrscheinlich. Ne? Ich bin ja ein bisschen traurig, dass ich nicht da bin. Also Münster ist ja eher dieses fachbelesene Indoor-Publikum.
Die gehen ja auch mit, aber die gehen halt ein bisschen fachkundiger mit sehen sich das etwas professioneller an.
Ja. Während dann doch die alkoholisierten Düsseldorfer da direkt in der Altstadt. Finde ich gut.
Wir standen Freitag eine Viertelstunde nicht mal auf dem Center Court. Da gab es schon die ersten Niklas Rudolf Fanchöre und wir saßen danach auf dem Heimweg im Auto und er sagte so, er war sich jetzt nicht sicher, war das jetzt positiv oder haben die oder war das nur veralbern? Ich so, nee, ich glaube, die hatten einfach gute Laune. Und du hast da ein paar geile Sachen gemacht und die haben sich gefreut. Und
dann haben wir gesagt, komm,
bejubeln wir den Jungen.
Trinkende Fans beim Beachvolleyball finde ich schon sehr charmant, verhältnismäßig. Also wenn du es mal vergleichst mit so Fußball-Assis dann sind wirklich Leute, die so gut angepegelt auf der Tribüne wirklich einfach Stimmung machen, da die Action genießen und ein bisschen dazu beitragen mit irgendwie einem lauten Spruch, der dann auf den Tribünen für einen Lacher sorgt, habe ich eigentlich, also in meiner Erfahrung, wenig Schlimmes jetzt erlebt bisher.
Selbst auf Norderney, da wo ja eigentlich alle nicht, da wo alle zum Saufen hinfahren und zwischendurch ein bisschen Beachvolleyball gucken beim Whitesands Festival über Pfingsten, selbst da ist es ja immer im Rahmen. Also selbst ja. Da, finde ich, passt es gut zusammen. Klar werden noch mal ein bisschen mehr Ballermann-Hits gespielt zwischen den Ballwechseln, aber an sich.
Ja, aber es ist nicht so, dass sich da menschliche Abgründe auftäten oder sowas, weil da irgendjemand alkoholisiert ist. Das ist immer noch, letztlich geht's. Es ist eine große Party. Und dann ist es zwischenzeitlich tagsüber eine große Party am Strand mit Beachvolleyball dabei.
Ja. Da möchte ich jetzt auch nochmal rausstellen hier, das ist auch wieder so ein Zeichen, wie geil der Sport ist, über den wir eigentlich gerade reden. Ne? Du kannst ja selbst Leute, die vom Sport keine Ahnung haben und die vielleicht im Fußballstadion sogar alkoholisiert Scheiße bauen würden, die sitzen auf einer Beachvolleyball-Tribüne und einfach nur, weil es ein Diplomsport ist, weil es ein fairer Sport ist, weil es keinen Körperkontakt gibt, wo irgendwas wirklich unsportlich sein könnte. Ich meine, klar, wenn auf dem Fußballfeld der Lieblingsspieler von hinten umgegrätscht wird und das nächste halbe Jahr ausfällt, dann verstehe ich, dass man da ein bisschen emotionaler wird. Aber beim Beachvolleyball,
wir hatten den Fall ja am Wochenende. Also Fortuna hatte ja letztes Spiel gehabt, Samstagabend.
Stimmt,
und entsprechend war halt großer Durchreiseverkehr da über den Burgplatz, wo da in Scharen Fortuna-Fans eben zum Stadion hingepilgert sind und dann irgendwann auch wieder zurückkamen. Und ich glaube, abends beim letzten Spiel saßen auf der Tribüne Fortuna-Fans, Hannover-Fans, Bayern-Fans. Wie die sich da hingeführt haben, weiß ich nicht, aber die hatten ein Bayern-Trikot an.
Scheiß Erfolgsfans wieder.
Ne? Ja, aber letztlich haben sich da alle gemeinsam für Beachvolleyball begeistert. Und ja,
der Sport bringt echt Menschen zusammen und ist einfach, das ist outstanding, das gibt es nicht in so vielen Sportarten. So wollte ich nur mal kurz sagen.
Absolut. Also, und dann kommen wir jetzt mal zum Sportlichen. Und da, ja, direkt mal die Nachfrage. In Münster war das Ziel für euch beide, für Niklas und dich, Setzliste bestätigen. Das habt ihr jetzt diesmal nicht geschafft und das wird jetzt, glaube ich, der große Punkt sein, wenn wir über euer Turnier reden. Also Setzliste 4, das Turnier natürlich durch ein, zwei Abgänge, nenne ich es mal, durch die World Tour, war für euch so besetzt, dass man sagen kann, och, dort könnte ja wirklich auch mal ein sehr gutes Ergebnis für euch werden. Ist es jetzt letztendlich mit dem 5. Platz nicht geworden und ich glaube auch gerade das Viertelfinale, ja, auf eine eigene Art und Weise mit Sicherheit ein bisschen ärgerlich, weil ihr da gegen ein Team spielt, ein ehemaliger Partner von dir, Valentin Begemann, der 2018 komplett ausgesetzt hat, für den das jetzt irgendwie nur so eine einmalige Nummer, glaube ich, war, dieses Turnier zu spielen. Und dann scheidet ihr gegen Begemann Kapa da aus, sehr frustriert oder im Nachhinein, weil du meintest schon, ihr musstet euch da ein bisschen durchkämpfen durch die vorherigen Spiele schon, dass ihr mit dem 5. Platz gut leben könnt?
Boah, also im ersten Moment Niederlage, 5. Platz, unglaublich frustrierend. Also ausgeschieden zu sein, nervt mich immer. Unglaublich. es war eine Chance, da ins Halbfinale einzuziehen. Aber wir haben auch einfach nicht gut gespielt. Deswegen zusätzlich zu dem nur 5. Platz, haben wir gesagt, wir waren dann 4 gesetzt. Also theoretisch, um die Setzung zu bestätigen, hätten wir ins Halbfinale kommen müssen, in Anführungsstrichen. Wäre natürlich schön gewesen. Aber ja, das war ein sehr unbefriedigendes Spiel für uns, weil wir da auch nicht einfach mit der Leistung nicht zufrieden sein können. Und insgesamt haben wir auch in Düsseldorf nicht konstant gut gespielt. Also zwischendurch sehr, sehr gut, zwischendurch dann aber auch wieder sehr viel Murks gemacht, Ungenauigkeiten und wo vielleicht auch einfach noch ein bisschen die Abstimmung fehlt, um diese Konstanz zu unserem guten Spiel dann hinzukriegen. Und dann Alex hat irgendwo schon wieder gesagt, ihr seid besser im Schlechtspielen, als er ja, die Ergebnisse gesehen hat.
Ihr habt, glaube ich, gegen Brand Reinhardt oder so habt ihr gespielt, kann das sein?
Ja.
Ja, 21-11 gewonnen, ja. Dann gucke ich im zweiten Satz, steht 3-9 oder so, oder 2-8, ich denke so.
Ja, es steht 21-11 gewonnen im ersten Satz und dann liegen wir 8-13 hinten bei eigenem Aufschlag.
Also ist der Satz eigentlich weg und dann gucke ich später rein. Ich habe dann, glaube ich, selber gespielt, gucke später rein und dann steht dann 2-0. Ich denke so, okay, werden jetzt halt wieder so Phasen im Spiel. Phasen, nennen wir es mal Phasen.
Ja, wir haben beide Phasen leider, das macht es dann noch etwas wilder. Und wenn wir unsere Phasen dann eben beide noch treffen, dann passiert sowas wie im zweiten Spiel gegen Glücklederer Kühlborn, wo Niklas ja gegen seinen alten Partner spielen durfte, wo wir den ersten Satz auch vermeintlich auf die Mütze kriegen und gar nicht so richtig Zugriff aufs Spiel bekommen. Yannick und Felix sehr, sehr gut gespielt, muss man denen auch lassen. Und dann sitzen wir da. Zweiter Satz, technische Auszeit, wieder mit dem Rücken zur Wand, 8-13. Und da sage ich so zu Niklas, hör mal, gestern hatten wir eigenen Aufschlag bei 8-13, jetzt haben wir Annahme. Was soll noch schief gehen? Ja, und dann haben wir Break zum 2020 gemacht.
Das habe ich, glaube ich, sogar gesehen. Das war irgendwo auf Instagram oder so. War übrigens ein schönes Break auch irgendwie, glaube ich. Aber ist ja egal. Ja,
ist auch, ist auch, ist
also
auch
am egal, Ende ja. Vier gesetzt, Fünfter geworden.
Fünfter geworden.
Hast du irgend so ein Dödöm, Jingle oder so?
Ja, da müsste man eigentlich nur einspielen, ja. Auf der anderen Seite, ersten beiden Turniere spielen seit ein paar Wochen erst wieder zusammen. Ich spiele seit ein paar Wochen überhaupt erst wieder Beachvolleyball oder beziehungsweise Volleyball. Sind zum Einstieg zwei ordentliche Ergebnisse. So, also das erstmal nur als solches genommen.
Machen nichts kaputt, die Ergebnisse.
Nein, die machen nichts kaputt. Das ist, es lässt Luft nach oben.
Ja. Aber wenn du ein Viertelfinale verlierst und gegen Begemann Kaper spielst, ey, sorry, Walle, guter Mann, keine Frage, und
absolut,
der kann auch Volleyball spielen.
Der hat das echt wieder gut gemacht.
Ja, aber der macht ja nicht, das ist ja kein Geheimnis, dass der gerade Hobbysport macht. So. Das ist ja, der hält sich im Gym ein bisschen fit, aber der hat schon nicht so oft Ball in der Hand gerade. Und dann, wenn ihr jetzt am Ende der Saison noch dreimal irgendwie ins Halbfinale kommt, an den Stränden, da wo ich euch, glaube ich, auch nochmal stärker einschätze als in den Städten, dann sagt ihr nicht, oh, in Düsseldorf haben wir die Chance vertan, dann ist die Saison gut. Macht ihr das aber nicht, weil ihr im Viertelfinale die ganze Zeit dann gegen Teams wie, was weiß ich, vielleicht uns oder so verliert, ja, bei der deutschen Tour, wo ihr dann sagt, der Fünfter ist okay, wir sind gegen Alex und Sven ausgeschieden, dann ärgerst du dich trotzdem nochmal richtig hart über das verpasste Halbfinale hier in Düsseldorf.
Ja. Punkt, das ist so. Da werde ich mich auch jedes Mal wieder drüber ärgern. Hat halt, dieser fünfte Platz hat halt zwei Seiten. So.
Ja, und du redest schon wieder, dass das Glas halb voll ist. So, ne? Dirk, sag mal, nee, ehrlich, warst du enttäuscht, als du die Niederlage von ihm gesehen hast im Internet, oder?
Habe ich ihn nicht mitgeärgert, sagen wir es mal so.
Okay.
Also ich kann mir das vorstellen, ich würde vielleicht auch nochmal kurz nachfragen, ob das mental dann wirklich auch ein Faktor ist, wenn du weißt, da steht da der Walle dir gegenüber, auch nochmal an der Stelle, ja, muss man mal sagen, Hut ab, so aus der kalten Hose da einen dritten Platz abzuliefern, das ist schon aller Ehren wert, aber ist das ein Faktor, dass du dann eigentlich weißt, Mensch, der hat jetzt ein komplettes Jahr ausgesetzt, wir arbeiten so hart, den müssen wir jetzt schlagen, oder spielt das bei euch dann gar keine Rolle?
Nö, das ging eigentlich. Ich glaube, mental war es, also es war in dem Spiel ein mentales Problem, aber ich glaube, das beruhte nicht darauf, dass ich da sozusagen gegen meinen Ex-Partner gespielt habe, sondern eher darauf, dass wir wussten, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben vorher das Spiel von Begemann Kaper gesehen, wo die Wolf so ein bisschen, man muss fast sagen, eingeschläfert haben, bis dann von denen nichts mehr kam, und dann haben die dann irgendwie so geschlagen. Wir wussten halt auch, das wird ein anstrengendes Spiel werden, weil wir da wirklich Gas geben müssen. Denn wenn wir in diese Lethargie verfallen, passiert genau das, was uns dann eben passiert ist. Wir spielen so bis zur technischen Auszeit so ein bisschen mit, sind dann vielleicht ein oder zwei Punkte hinten, weil wir vorne die Chancen nicht genutzt haben. Und dann wird man unkonzentriert, dann geht vielleicht auch mal eine Annahme weg oder zwei, was bis dahin das ganze Spiel, ganze Turnier eigentlich nicht passiert ist. So, und dann steht da auf einmal 16-16 auf der Uhr und also zu 16 und zu 16 verloren auf der Uhr, und dann fährst du Samstagabend nach Hause.
Nach Hause. So.
Ja, Koffer war schon gepackt.
Wirklich, jetzt ernsthaft. Ja. Mann.
Ja, ist ja gut jetzt.
Auf der anderen Seite freut man sich natürlich für Walle irgendwie, aber nee. Ey, auch du bist hier, du startest für Düsseldorf, du hättest schon nochmal ein zweites Team hier ins Halbfinale pushen können dann jetzt.
Ja, hätte ich machen können.
Sonst kriegen wir hier auch den Aufnahmeort nie wieder, ne? Wenn der Daniel immer wieder einfach nur Fünfter wird. So.
Ja, ich gelobe auf jeden Fall besser.
So.
Nürnberg wartet, die Strandturniere warten, und da werden noch ein, zwei gute Ergebnisse
kommen. Habe ich mich wieder aus dem Fenster gelehnt jetzt, das hier mit einem Strandturnier.
Das ist ganz gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum Finale, und da war ja die große Story, was man jetzt auch überall in den Headlines liest, dass für viele irgendwie leicht überraschend, und da werden wir darüber diskutieren müssen, das Interimsteam gewonnen hat, nämlich Jonas Schröder, und zwar nicht mit Paul Becker, weil der Mann hat es in Münster schon gesehen, sich mit Rückenproblemen rumärgert, und dann gab es da einen Jonathan Erdmann, der ebenfalls einen Partner hat in Max Bezin, der sich mit gesundheitlichen Problemen rumärgert, und haben sich die beiden zusammengetan. Und ich sag's mal ganz ehrlich direkt, das war für mich keine Überraschung. Also auch wenn ich die Ponywatz zum Quadrat sehr stark wieder eingeschätzt habe und auch persönlich im Finale gesehen habe, hätte ich waren die beiden wirklich mein Pferd, worauf ich gesetzt hätte. Also mir gefällt diese Kombination wahnsinnig gut, und ich will jetzt auch gar nicht sportlich über das Finale reden, ich will direkt auf dieses Thema kommen. Weil wir wissen alle, wie das abläuft, jeder kennt es aus dem Hobbybereich, das wird auch im Profibereich so sein. Es ist irgendwie immer dann schon Thema, wenn so ein Interimsteam kommt, die harmonieren gut, die spielen gut zusammen, gewinnen direkt, und da will ich direkt mal von euren Erfahrungen reden, eure Meinung darüber, weil da entstehen Diskussionen. Da werden jetzt viele drauf gucken und sagen, oh, der Jonas hat ja ziemlich gut gepasst, der mit dem Blocker vielleicht, wäre das nicht vielleicht wieder eine bisschen bessere Geschichte? Also habt ihr alles doch selber schon erlebt. Man spielt mit einem anderen Partner, dann läuft's gut, dann machen sich ein, zwei Leute Gedanken, oder dann kriegst du auch direkt eine dumme Frage. Ich erinnere mich auch noch 2016, ich glaube, du gewinnst in Hamburg mit einem der Ponywatze. Ich weiß nicht, ob es Bennett oder David war.
War mit Bennett, ja.
Ja, mit Bennett. Und da kriegst du auch, glaube ich, direkt am Sieg die Frage, ja, läuft ja gut mit euch, ne? Dann spielt er jetzt ja zusammen, oder? Fest. So die nächsten Jahre und Monate. So, und so eine Meinung entstehen da immer direkt so, ja. Haut doch mal raus, eure Meinung darüber.
Ja, also erstmal schließe ich mich dir an. Für mich auch keine große Überraschung. Also, dass sie im Finale stehen, sowieso nicht. Und dass sie dann gegen die Ponywatze gewinnen, auch keine große Überraschung. Ich habe die im Turnierverlauf, gesehen. Die haben also menschlich, glaube ich, schon mal ganz gut da zusammengepasst. Also das hat da schon funktioniert und sportlich auch absolut. Jonas, genialer Zuspieler, der Joni auf seiner, schwächeren Sideout-Seite, aber auch mit guten Pässen bedient. Man hat am Anfang noch gemerkt, okay, Jonas hat jetzt die letzten Jahre für einen Linkshänder zugespielt. Es ist alles noch ein bisschen kürzer, die müssen ein bisschen weiter raus für Joni, aber ich glaube, da haben die sich einfach im Turnierverlauf dann eingespielt, sodass sie hinten raus einfach im Sideout so stabil waren. Starkes Team für mich. Absolut. Und für Jonas auch, er hat's da auch gesagt, er kann sich halt auf Abwehr konzentrieren. Du hast nicht mehr, dass du andauernd diesen Switch machen musst, Block, Abwehr, sondern du kannst ja einfach, und das ist, ich kenn's ja selber als Abwehrspieler, das ist ein Vorteil, wenn du nicht immer mal nach vorne rennen musst, sondern wenn du einfach von hinten dir das Spiel angucken kannst und den Gegner auch so ein bisschen zurechtlegen kannst und anfangen kannst, also die Bewegungsabläufe dir ein bisschen abzuspeichern. Und ja, mit Joni da vorne hat er auch einen sehr, sehr guten Blocker, der dem Gegner das Feld klein macht und nichts gegen Paul, aber das Feld doch deutlich kleiner macht, als es Paul vorne im Block macht. ist ein anderes Volleyballspiel, was die beiden dann da aufziehen, und das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht und da verdient auch das Turnier gewonnen.
Ich habe wenig hinzuzufügen. Das sind zwei Spieler, die machen andere Spieler besser. Von denen gibt es eine Handvoll in Deutschland. Und wenn zwei von denen zusammenspielen und nicht gerade alle Nationalteams da sind und voll on fire auf dem Wochenende, dann gewinnen solche Spieler jedes Wochenende auf der deutschen Tour. Und das im Vorbeilaufen. Sorry, das ist so. Das sind halt Skills, die beiden können die Basics gut, die sind im Kopf ausgeglichen, die können sich auf ihr Spiel verlassen, die sind gesettelt. Da war mir, also Katscha und ich, Thomas Kaczmarek, der ja mit uns in der Türkei war, wir waren uns so sicher, dass die beiden das Turnier gewinnen, von Anfang an. Und wir sind auch froh, dass sie jetzt auf dieses Thema jetzt kommen, weil Katscha und ich haben auch gestern Abend nochmal besprochen, dass ich das auch mal loswerden möchte. Das ist auch so ein Skill, den kann immer keiner so richtig einschätzen. Jonas Schröder und Joni Erdmann machen aufgrund von ihren Basics, von ihrem ruhigen Zuspiel, von ihrem soliden Spiel, das sind ja keine besonderen Special Effects, die so haben. Joni ist jetzt auch nicht mehr der höchste Blockspieler, war er noch nie und wird er auch nie sein, weil er einfach kleiner ist als die meisten. Und Jonas hat auch nicht die härteste Peitsche im Arm und was auch immer. Aber die haben Skills, die machen jeden Partner, mit dem die spielen, besser. Und wenn zwei solche Leute zusammenspielen, funktioniert es fast muss man davor sitzen, immer. Ja. Ist so. Es ist so tough und es ist so schwer, jetzt werden da draußen wahrscheinlich Leute sitzen und sagen, aber welche Handvoll meinst du denn, Alex, welche Handvoll Spieler? Ich werde jetzt hier nicht diese Handvoll Spieler nennen, ich weiß genau, welche das sind und bin mir auch sehr, sehr sicher. Ich zähle mich übrigens dazu, das kann ich schon mal sagen, aber ich sage nicht, wer dann noch dazu gehört, weil sonst fühlen sich vielleicht ein paar Leute übergangen und dann wird darüber diskutiert. Das ist ein Skill, den kann man nicht greifen, den kann auch keiner von den Bundestrainern greifen, vor allem keiner von Nachwuchsbundestrainern. Jörg Amann traue ich das zu, dass der diesen Skill versteht, aber es gibt ein paar, die das überhaupt nicht verstehen, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die über gute und schlechte Teams auch entscheidet. Und da sind, ja, solange man nicht weiß, wovon ich jetzt gerade rede, ist es halt schwierig, über sowas irgendwie richten zu dürfen und zu können. Jetzt habe ich mich schon wieder weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Aber es ist wirklich ein wichtiger Skill. Das war mir echt jetzt wichtig, das nochmal loszuwerden, weil ich das hatte ich auch gestern schon so vorbereitet. Da habe ich gerade schon versprochen, dass ich es genauso sage.
Ja, aber worauf ich ein bisschen hinaus wollte, und es ist immer schwierig, darum spreche ich es ja auch an, diese Thematik. Ich will da keinem zu nahe treten, weder einem Max Bezin noch einem Paul Becker. Aber gerade wenn du das so sagst, dann stellen sich ja mit Sicherheit nicht nur ich und auch manch andere die Frage. Und natürlich gibt es da Gründe für geografisch, persönlich, teilweise auch sportlich oder weiß ich nicht, Marketing. Ja, aber dann kommt doch direkt die Frage, warum spielen die beiden nicht zusammen? Für mich ist das Team, was World Tour Potenzial hätte.
Ja.
Für mich ist Jonas Schröder nach wie vor jetzt durch die Entwicklung von Clemens Wickler, der zweitbeste Abwehrspieler in Deutschland. Ich bin ein riesen Fan von ihm.
Aber Lars Flügen ist doch dein Lieblingsspieler.
Ja, Lars
Flügen. Der drittbeste unter den besten dreien.
Power Ranking, sagen wir mal.
Okay, Power Ranking, okay. Ja.
Durch natürlich auch so ein bisschen den Partnerwechsel und auch, Lars Flügen ist mit sicher nicht in Topform gerade.
Schwer zu sagen.
Weiß ich nicht. Naja, es ist eng. Aber sagen wir mal, dass ich überhaupt Jonas Schröder damit reinnehme, zeigt ja schon,
ja,
wie viel ich wirklich von ihm halte.
Ja.
Und dann, ja,
ich kann dem nicht widersprechen.
Stell ich die Frage da offen in den Raum. Also ist ein Team auf der deutschen Tour, müssen wir nicht drüber reden. Dann hättet ihr auf jeden Fall auch nochmal einen richtig harten Kandidaten für das zweitbeste Team in Deutschland, wenn die beiden sich zusammentun würden.
Ja.
Ihr könnt gerne darauf eingehen, auf die Frage, warum sie es nicht tun. Ihr müsst es nicht. Ansonsten würde ich die einfach jetzt offen stehen lassen und dann können wir auch gerne wieder Feedback von unserer Community dazu bekommen, was die so dazu sagen.
Also die Antwort ist eigentlich einfach. Jonas Schröder hat einfach mal kurz versucht, international zu spielen, beziehungsweise hat es gemacht, war ja auch erfolgreich. Hat mit Tim Holler ein Open-Turnier gewonnen, hat CEV-Medaillen geholt en masse, jedes Mal, wenn er teilgenommen hat, gefühlt. Aber er hat halt gemerkt, dass, ich meine, das ist wieder dieser Klassiker, das ist ein super smarter Typ, ein guter Volleyballer, macht sein Studium, hat seine Freundin zu Hause, will nicht 200 Tage im Jahr reisen. Er hat sich einfach gegen diesen nächsten Schritt international spielen zu müssen entschieden und deswegen kommt halt so ein Team wie Jonathan Erdmann und Jonas Schröder einfach auch überhaupt nicht in Frage, weil Joni halt internationale Ambitionen hat und Jonas nicht. Das ist einfach, das ist die Antwort. Sonst spricht gegen diese Konstellation nichts. Die beiden würden super harmonieren, die würden gut zusammen Beachvolleyball spielen und dann hätten wir auf jeden Fall ein gutes Beachvolleyball-Team mehr. Ob das jetzt Weltspitze sei, da müssen wir
ja,
mal.
Ja, das ist wieder eine andere Thematik, klar.
Aber wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Beachvolleyball-Team mehr. Ja, so. Jetzt halt nicht, weil Jonas Schröder halt, ich will nicht sagen Amateursport macht, aber halt seit der Umfang halt um Vielfaches geringer ist als das, was man betreiben müsste, wenn man international spielen möchte.
Ja, das wäre auch so ziemlich genau die gleiche Antwort, die ich dir oder euch jetzt gegeben hätte, was auch am Wochenende im Spielerzelt so ein bisschen diskutiert wurde, weil man da natürlich auch sofort gesehen hat, dass die beiden gut
Spielerzelt Talk ist auch geil, da müssen wir mehr
natürlich.
Von
liegen. Ja, da brauchst du fast so ein so ein Aufnahmegerät, was da in der Mitte steht, dass man weil da kann ja nicht die ganze Zeit drin sein.
Nein, du brauchst echt so, du musst unter den, da steht immer, in so einem Spielerzelt auf der deutschen Tour steht immer so eine Bierbank in der Mitte, so ein Biertisch, ne?
Ja.
Und da drunter musst du ein Aufnahmegerät packen.
Oh, das ist kein Problem.
Das machen wir.
Das kann man. Wer hört sich das dann an, die 12 Stunden da?
Dirk, dachte ich, oder nicht?
Ach klar, ich setze mich da zur Not hin, einfach immer so, da kann sich immer wieder dazusetzen und dann wird mal ein bisschen geschnackt. Und
oder so, ja, okay. Oh,
nee, aber geheime Kamera, wirklich versteckte, wäre auch nochmal nicht schlecht. Nein, also die Antwort mit Jonas Schröder kannte ich ja auch schon. Ist halt ein bisschen enttäuschend und ein bisschen unromantisch, weil man wird sich's halt immer gerne so vorstellen.
Vielleicht hat er ja nochmal Blut geleckt. Nochmal
auf die World Tour. So, ja, vielleicht. Das ist halt so
hat
die
er
Geschichte.
Nicht. Ja. Nee. So, wenn dann sieht er, guckt er am Wochenende auf das Podium von Aydin, brauche ich jetzt gerade eine Brücke zum nächsten Thema, das muss Dirk ja entscheiden, guckt er auf das Podium von Aydin, guckt auf die Preisgeldchecks und sagt, habe ich keinen Bock drauf.
So. Lohnt sich nicht.
Ja, so. Und ganz einfach. Dann mache ich lieber mein Studium jetzt fertig und verdiene ehrliches, gutes Geld, was ich auch noch 40 Jahre lang verdienen kann. So.
Ist ja auch nicht unvernünftig. Das ist wieder das übergeordnete Thema, das ist halt
soll das heißen,
leider nicht optimal läuft.
Soll das heißen, ich bin unvernünftig?
Nee, es ist nicht unvernünftig, es ist nicht automatisch dadurch vernünftig, es ist irgendwo in der Mitte. Nein, ich finde es persönlich sehr schade. Ich sehe einfach einen verdammt geilen Spieler, dem ich da viel zutrauen würde, der auch für Deutschland, einfach der Deutschland international sehr gut repräsentieren könnte, darum geht es ja auch erstmal, und der sich dagegen entschieden hat.
Ja. Das ich kann ist dazu schade. Eine Geschichte erzählen, Alvaro Fillo habe ich ja letztes Jahr mit in Huntington gespielt. Der hat gefragt, wo Jonas Schröder denn ist. Und ich habe ihm genau das gesagt. Und er so, schade. Und das jetzt wirklich auch mal, Jonas ist wahrscheinlich einer, der jetzt gar nicht zuhört. Ne? Aber es könnte mal
im Zweifel hören hier Leute zu, die das Jonas einmal kurz erzählen können. Oder sich den Timecode merken.
Das wollte ich ihm auch echt gerne mal sagen. Der Alvaro hat echt gesagt, das ist für ihn einer der besten oder vielleicht sogar der beste Spieler, der ist so gut, hat der Alvaro, Vize-Weltmeister, gesagt. Ne? Also, Jonas, das war mal ein Klaps auf die Schulter, würde ich sagen.
Ja, und dann kommen wir zum letzten kurzen Thema und ich will eigentlich nur maximal einen Satz. Aber, und das darf man auch nicht ausblenden, ich denke, Paul Becker ist ein sehr, sehr selbstbewusster und souveräner Typ. Aber wie fühlt man sich, wenn man dann seinem Partner vorm Livestream zuguckt und der mal so ganz locker flockig mit seinem neuen Partner das Turnier gewinnt? Ist man da 100% souverän oder denkt man sich so,
Ich glaube, da ist Paul...
Er ist souverän genug.
Souverän genug. Und es ist ja auch nicht so, als hätte er die ganzen Turniere nicht auch schon mit Jonas gewonnen.
Das stimmt.
Also wenn die jetzt die ganze Zeit irgendwo mal ins Halbfinale, 5. Plätze, mal einen 3. Platz oder sowas gemacht hätten und dann marschiert Jonas da mit Joni jetzt so durch und mir nichts, dir nicht auf Platz 1 und du guckst so gut ist mein Partner eigentlich. Dann wäre das, glaube ich, was anderes. Aber so wie die beiden letztes Jahr ja auch zusammen die Tour dominiert haben, glaube ich, ist das kein Problem. Da freut er sich, glaube ich, eher darüber, dass der Jonas brav die Punkte gesammelt hat, die sie dann brauchen, um weiter in der Saison auch oben im Ranking zu stehen.
Stimme ich zu 100% zu.
Können wir so stehen lassen?
Ja, auf jeden Fall.
dann ist die Brücke jetzt schon leicht eingerissen, aber wir benutzen sie einfach mal trotzdem noch nach Aydin in die Türkei. Und ja, dritter Platz, die Bronzemedaille hast du noch im Hals, hast du ja bei Instagram auch schon publik gemacht.
Muss ich rausholen hier.
Casey Patterson hat's dir vorgelebt und dir erzählt, die Philosophie, eine Medaille 24 Stunden lang nach dem Turnier auf jeden Fall umzubehalten, um einfach das Ergebnis wertschätzen zu können. Finde ich eine sehr schöne Philosophie an der Stelle und finde ich auch, ja, gut, dass du das so durchziehst. Sportlich müssen wir, glaube ich, gar nicht so sehr drauf eingehen. Du verlierst im Halbfinale gegen deinen Lieblingshohlkopf von der World Tour, gegen Alex Rangieri mit seinem neuen Partner Caminati, seinen Vornamen weiß ich gerade nicht, sorry. Die werden jetzt endlich Zweiter, ja, müssen wir nicht viel sagen. Am Ende steht da ein Check, ich glaube 2000 Euro für euch beide. Steuern müssen natürlich noch abgerechnet werden.
Aber witziger Funfact dazu, Steuern müssen abgerechnet werden, aber wir haben das bar gekriegt. Ich muss mal gucken, ob ich das angebe oder nicht. Nein, ich gebe es natürlich an, ich mache diese
Müssen wir das rausschneiden?
Nein, ja. Ich gebe das an, das lohnt sich auch nicht bei den Beträgen.
Da hast du vom Erdogan so ein Bündel Geld in die Hand bekommen. Nein, darum geht es ja jetzt. Wir wollen ums Drumherum reden. Ja. Du hast in der Türkei gespielt. Ich glaube, jeder, der vielleicht mal ein kurzes Video, so ein Snippet gesehen hat oder ein Bild, das war eine witzige kleine Arena. Und ich will direkt mal hören, wie ist das gegen nationales türkisches Team vor versammeltem Haus? Und ja, ich denke mal, das ging hoch her und emotional und auch nicht unbedingt für euch, das Publikum.
Nee, also erstmal muss man sagen, es war sehr... Also so laut habe ich noch nie erlebt, das muss ich ganz klar sagen. War eine beeindruckende Atmosphäre, aufgeheizt ohne Ende. Sport lieben die halt. Das ist halt anders als bei uns hier, dieses Opernpublikum in Deutschland bei den Sportarten, die das nur so konsumieren und ein bisschen, die leben damit. Und das sind halt Landsleute. Problem bei der ganzen Sache ist, dann vergessen die halt auch viel. So, jetzt muss man dazu sagen, bei den Zwei-Sterne-Turnieren ist aus Kostengründen, wird den Promotern nahegelegt, beziehungsweise ja, wird denen erlaubt, nur regionale Schiedsrichter beziehungsweise einheimische Schiedsrichter anzusetzen. Jeder, der da draußen international Beachvolleyball spielt, in der Türkei gegen türkisches Team in der K.O.-Runde mit einem türkischen Schiedsrichter, meine Herren, das muss man ganz klar sagen, das ist unsportlich. Also der Schiedsrichter unterhält sich mit den Spielern, mit den türkischen Spielern auf Türkisch. Ich habe irgendwann übrigens im Viertelfinale, und du hast mich auch schon mal als guten Zuspieler, also sauberen Zuspieler betitelt. Ich habe, nachdem er mir zwei Zuspiele rausgepfiffen hat, die nicht mal, also diskussionswürdig waren, habe ich einfach aufgehört zu pritschen. Weil ich wusste, der wird schon dafür sorgen, dass ich hier das Spiel verliere, wenn ich weiter diese Technik anwende. Ich habe aufgehört, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das irgendwann mal gemacht habe.
Kann ich mich auch nicht dran erinnern.
Ja.
Also im Zweifel, wenn dann ein komischer Pfiff gegen dich kam, war es dann das nächste Mal so, jetzt pritsche ich mal einen, der ein bisschen haarig ist und mal gucken, ob du dann
technische Linie durchziehst. Weitermachst.
Ja, genau. So, aber ich glaube, da wärst du dir da sehr sicher gewesen, was passiert.
Also das war richtig heftig. Der eine türkische Kamera, Urlu heißt er mit Nachnamen. Jetzt muss man sagen, das ist kein schlechtes Team. Also die spielen gut. Die haben auch vorher die Österreicher Winter höher geschlagen. An der Stelle lieben Gruß. Die hören uns beide zu. Gute Jungs übrigens. Und die sind gut, aber die müssen wir halt schlagen, aber das Spiel war halt echt auf Messerschneide. Gerade Sven hat sich halt auch von der Kulisse völlig, also mega beeindrucken lassen. Ich kann eine Geschichte erzählen, bei 10-8 im ersten Satz schlägt dann Ass, wirklich hinten auf die Ecke, aber wirklich nicht mal knapp. Also ich glaube, Abdruck aus hast du nichts von gesehen. Ich glaube, Abdruck drin, also innerhalb der Linien, wirklich, der war nicht mal knapp. Die Zuschauer waren auch alle ruhig, weil der so offensichtlich war. Der Linienrichter hebt die Fahne und der Erste sagt, nee, der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Ich sage, ja, das ist das Feld von den Türken, du bist Türke, der Linienrichter ist Türke, verdammte Scheiße, gib uns, nein, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, musste schnell abhaken, danach war technische Auszeit, Sven rennt zu der Ecke, guckt sich den Abdruck an, weil der nämlich nicht gecheckt hat, dass er so deutlich war und rastet in der technischen Auszeit aus. Ende vom Lied, aus einer 10-8-Führung wurde ein solides 13-18, was wir dann noch gedreht haben im ersten Satz.
Ach du meine Güte.
Also da war wirklich, in dem Spiel war alles drin, außer guter Volleyball, muss man ganz klar sagen, aber für so einen Teamprozess, ne? Also sich zwischen den Ballwechseln nicht unterhalten können. In den Ballwechseln wurde Musik zwischendurch eingespielt. Zwischendurch läuft dann 2 Minuten keine Musik, weil drüben in der Moschee gebetet wird und da die Lautsprecher lauthals irgendwie singen. Also wirklich eine kranke Kulisse. Meiner Meinung nach krank unsportlich, weil es krank unsportlich ist, wie so hingesagt. Im Fußball ist man es gewohnt, in anderen Sportarten. Bei Ballbesitz wird gepfiffen und so. Beim Beachvolleyball nicht. Deswegen fand ich es persönlich krank unsportlich. Und ich habe halt auch am Ende, am Abend richtig viele Nachrichten gekriegt, dass sie sich für ihr, also dass Zuschauer sich für ihr Land entschuldigen wollen und sich für ihre Mitmenschen schämen und dass die Leute hoffen, dass man trotzdem nach Deutschland fährt und sich dort positiv über die Türkei äußert und so weiter und so fort. Also schon, man merkt halt auch bei so einem Sportevent, dass da gerade eine sehr aufgeheizte Stimmung ist. Ich weiß nicht, ob ich das ich führe das gerne aus. Es ist ein Sportpodcast, aber es ist jetzt ein bisschen politisch. Aber da sind, glaube ich, gerade regionale Wahlen, so Bürgermeisterwahlen und so. Überall hängen Flaggen in der Türkei, überall mit irgendwelchen, also mit irgendwelchen Politikern. Ich habe mich jetzt auch ganz bewusst nicht eingelesen, weil ich habe das Gefühl, da würde ich ein bisschen, werde ich ein bisschen sauer. Deswegen habe ich ganz bewusst mich nicht richtig eingelesen. Also kann auch sein, dass ich jetzt richtigen Müll erzähle. Man merkt einfach, dass dieses Land unfassbar gespalten ist. Also es gibt halt Erdogan-Anhänger hassen Deutschland, sowas merkst du auch. So gefühlt, wenn du in ein Restaurant gehst und der Leute dich fragt, bist du Deutscher oder woher kommst du aus Deutschland, dann gucken die dich an und würden dir am liebsten Messer in den Hals rammen. Jetzt übertrieben gesagt, aber du merkst halt ganz klar, so, boah, da gibt es schon Gegenwind. Plus, dann gibt es aber wiederum welche, die Deutschland immer noch total toll finden, weil sie hier Familie haben, weil sie wissen, dass es dass da eine Verbundenheit ist, dass da eine langjährige Tradition zwischen diesen Ländern, ich will jetzt nicht sagen, ein Austausch herrscht, das klingt jetzt wieder ein bisschen doof, aber ja, es gibt halt viele, viele türkische Mitbürger hier in Deutschland und viele haben Familie. Und das war echt ein krasses, also ich habe ja schon, ich reise ja oft in Länder, wo es problematisch ist. Sorry, ich muss einmal husten. Aber ich hatte noch nie so ein schlechtes Gefühl. Also noch nie jetzt vom Turnier zurückgekommen. Ich war echt froh, dass ich wieder in Deutschland bin. Nicht, weil das unhöflich war, nicht, weil das schlecht organisiert war, sondern einfach nur, weil diese politische Atmosphäre da echt so angespannt ist, dass es wirklich, ich will nicht sagen beängstigend, aber zumindest beunruhigend ist. Und das ist, ihr kennt mich jetzt, also Daniel kennt mich sehr gut. Ich bin da eigentlich richtig stumpf. Ne? So, weil ich bin eigentlich so einer, der sagt, naja gut, vor 2 Jahren ist da einmal in Istanbul eine Bombe hochgegangen, da sind 20 Leute gestorben, die Quote liegt so schlecht. Da ist es gefährlicher, hier in Deutschland über die Straße zu gehen, dass mir irgendwas passiert. So denke ich eigentlich.
Ja, also ich hab's auch noch nicht erlebt, dass du vermeintlich betroffen von einem Turnier wiedergekommen bist. Und Ich kann es mir schwierig vorstellen, ich kann mich da schlecht nachvollziehen, wie das dann vor Ort wirklich gewesen ist. Du hast ja eben ein paar Bilder gezeigt, wie das da auch von der politischen Werbung da abläuft und aussieht.
Ja, ist krass, ist einfach wirklich, ist krass. Es ist auch gestern, ich weiß, Fußball wollen wir nicht drüber sprechen, hier Başakşehir oder so hat gestern gegen Galatasaray Istanbul gespielt, war wohl das entscheidende 33. Spieltag, Punktgleichheit, und Başakşehir ist, glaube ich, dieser Erdogan-Fußballclub, also der irgendwie von Erdogan unterstützt wird oder von Erdogan gesponsert oder was auch immer. Und als dann Istanbul gewonnen hatte und damit dann Meister war, weil bei denen der direkte Vergleich zählt aus Hin- und Rückspiel, und den hatte Istanbul gewonnen, also sind sie jetzt 3 Punkte vor und direkter Vergleich vor dem letzten Spieltag, sind wirklich in Aydin, ja, sind gefühlt die Hälfte der Bevölkerung auf die Straße gerannt, in Istanbul-Trikot oder ohne, völlig egal, und hat gefeiert, als wäre so ein Wahlsieg oder als wäre die Türkei Weltmeister geworden oder so. Und ich habe mich dann mit dem Besitzer des Restaurants unterhalten, in dem wir waren, sprach gut Deutsch, konnte ich mich gut mit unterhalten, hat er gesagt, das ist einfach eine politische, also das ist jetzt gerade mehr oder weniger so ein politischer Protest, weil halt der Erdogan-Club besiegt wurde. Und das wird dann auch in dieses Sportliche reingezogen, wo ich immer, nennt mich naiv, aber ich denke immer so, Sport vereint doch die Völker und hält alles so zusammen. Und da ist einfach komplett das Gegenteil gestern passiert. Da war wirklich auch vermeintlich Krieg auf den Straßen so. Wir sind dann schnell ins Hotel und morgen in den Shuttle und ab nach Hause. Aber das war schon wirklich, ja, wirklich eine bedrückende Atmosphäre. Ja, also das hat mich echt beschäftigt.
Zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Hilflosigkeit, ne? Dass man der ganzen Situation da so ein bisschen ausgeliefert ist und eigentlich politisch vermeintlich wenig Macht dagegen hat, dass dann eben die Niederlage eines vermeintlich nur Fußballclubs dann als Sprachrohr oder Ausdrucksmittel dann eben dafür genutzt wird, weil man einfach sagt, guck mal, da haben wir einen Anlass, da können wir ganz regelkonform, sag ich mal, auf die Straße gehen, das feiern, bejubeln, auch wenn es womöglich einen ganz anderen Hintergedanken hat.
Ja, also wie gesagt, total total krass.
Ja, ich habe ja eben auch noch mal eine kurze Anekdote erzählt aus dem Basketball, aus der NBA. Der eigentlich einzige türkische Superstar, Enes Kanter, hat seine Reichweite genutzt, um sich nur gegen Erdogan auszusprechen und um überhaupt mal Transparenz zu liefern und Leuten die Augen zu öffnen, was in der Türkei da wirklich abläuft mit Erdogan. Und der Mann darf da nie wieder einreisen. Der wird für sein Leben lang verhaftet. Der darf nie wieder seine komplette Familie in der Türkei besuchen. Nur weil er da auf Twitter und sonst wo in Interviews gesagt hat, ja, ich bin ganz klarer Erdogan-Gegner und der ist da. Also es ist absolut verrückt. Muss man sich auch mal vorstellen, wir in Deutschland meckern hier ab und zu mal über die Merkel, aber das ist halt ein bisschen andere Situation in der Türkei. Aber ich will ja auch nochmal betonen, weil du es eben nochmal gesagt hast, auch auf der Fahrt, soll jetzt nicht so rüberkommen, als ob du ja nur schlechte Erlebnisse in der Türkei gemacht hast. Du meinst eben schon reihenweise etliche herzensgute, liebe Menschen. Ja. Also wollte ich nur nochmal betonen.
Nee, wirklich. Also nichts gegen, wirklich, die Türkei an sich hat wieder absolute Werbung für sich gemacht und ich bin ja im Ruhrgebiet groß geworden, also ich habe auch schon mal ein, zwei Situationen in meinem Leben gehabt, wo das nicht unbedingt Werbung für türkische Mitbürger war, muss man einfach ganz klar so sagen. Das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht rassistisch klingen oder so, ist einfach so. Aber die Türkei macht wirklich Werbung. Unfassbar nette Menschen, leckeres Essen. Gut, die Währung geht da ja gerade auch in den Keller aufgrund der politischen Situation. Dadurch auch einfach unfassbar günstig, gut zu essen. Es wirklich macht richtig Spaß, in der Türkei zu sein, wenn dieser politische Unterton, dieses angespannte Verhältnis da nicht wäre. Also ganz klar, nichts gegen die Türkei, nichts gegen die Leute da, aber man merkt einfach, dass da gerade viel im Busch ist.
Das ist ja auch kein hartes Statement, dass man sich in der Türkei vielleicht nicht unbedingt wohlfühlt momentan. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum ich da jetzt mit Sicherheit keinen 5-Sterne-All-In-Urlaub machen würde. So.
Ja, wobei selbst da, also da kriegst du dann wahrscheinlich nichts davon mit, aber selbst.
Nein, das ist klar, ja. Aber ob man das dann wieder, ja, das ist ja eine andere Thematik. Ob du dann nach Ägypten musst, nach sonst wo, naja. Aber gut. Hatten wir auch mal so ein Thema,
ja,
hier mit
bei. Krass, ey,
schön. Wir wollen es öffnen. Ja, super. Gefällt mir gut.
Er wollte es nur mal kurz ausführen.
Ja, das ist halt auch mein, ey, das ist aber auch wirklich jetzt mal um das Medium,
ja,
hier.
Ja,
aber auch.
Ist ja richtig.
Ich komme jetzt gut. Wirklich gerade aus dem Flieger. Und am Flughafen dachte ich dann auch wirklich so das erste Mal so, okay, jetzt hast, ich will nicht sagen, hast es geschafft. Ich hatte jetzt keine Angst um mein Leben, aber so ist jetzt nicht schlimm, wenn du jetzt wieder in Deutschland bist, dachte ich. So, und dann beschäftige ich mich das halt. Dann kann ich das so mal sagen oder was? Wir reden doch hier nur vor.
Natürlich, alles.
Also wir reden doch nur unter uns. So.
Ja, vor den 100 Leuten, die dann auch bei WhatsApp zur BM gratulieren. Ne?
Ja, genau, vor den 100, genau.
Ne, ein paar mehr sind es dann doch.
Ich glaube auch.
Ja, ja gut, wollen wir mal langsam wieder zum Volleyball kommen und wir wollen natürlich hier nicht wieder chauvinistisch unterwegs sein, was man uns ja vielleicht mal vorwürfen könnte. Selbstverständlich nicht, wir wollen noch auf die Frauen eingehen und da auch nochmal, fand ich, gab es eigentlich ein sehr schönes Statement, was für mich das Sportliche im Damenbereich in Düsseldorf sehr gut unterstreicht. Also erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Gernot Kiesling, die das Turnier da gewonnen haben. Auch, glaube ich, Setzliste bestätigt, waren da, glaube ich, an 1 auch gesetzt. Glückwunsch ebenfalls an Hoya Hüttermann, die da auch Düsseldorf vertreten haben. Und
die haben nämlich Düsseldorf,
die
wirklich
haben
vertreten,
Düsseldorf
Daniel.
So nämlich. Das stimmt. Die, ja. haben aber bei der Pressekonferenz die Ansage bekommen, dass sie ja in Münster Luft gelassen haben nach oben und doch jetzt in Düsseldorf bitte das Turnier gewinnen.
Ach würden. Du meine Güte, na, das ist ja nein, so eine unverhältnismäßige Ansage, das gibt's ja gar nicht.
Ich glaube, das war auch mit einem zwinkernden, ja, Auge, aber
nein, also das ist auf jeden Fall mal ein Team, die können mit ihrem Saisonstart, glaube ich, auch recht zufrieden sein. Zwei zweite Plätze für das Team, das ist wirklich eine ordentliche Ansage. Aber ich fand es sehr interessant, auch gerade Platz 3, Auenbrugg-Ferger und nämlich die Turniersiegerin, nämlich eine davon, Elena Kiesling, hatte im Interview ein sehr schönes Statement, das lese ich jetzt einfach mal vor. Zum Turniersieg hat sie gesagt, ja, wir haben einfach sehr viel Spaß auf dem Feld, wir haben natürlich auch keinen Druck, im Gegensatz zu den ganzen kleinen Kiddies, fand ich auch schön, dass sie es so gesagt hat, die sich selber oft viel zu viel unter Druck setzen. Und das ist, glaube ich, echt ein realer Faktor. Also wir sehen hier drei Teams. Ich glaube, Gernot Kiesling, muss man auch sportlich sagen, ist natürlich einfach ein gutes Team. Gerade in dem Teilnehmerfeld sind sie da auch der klare Favorit. Aber gerade jetzt Teams Hoya Hüttermann, auch Auenbrugg-Ferger, finde ich sehr, sehr interessant. Ist, glaube ich, sehr viel Wahrheit drin. Weil im Turnierfeld sind, glaube ich, andere Teams, junge Teams, talentierte Teams, Perspektivteams, die mit Sicherheit mehr vielleicht sportliche Spitzen haben oder Special Effects, wie du es immer nennst, aber die dann aus den genannten Gründen da mit Thema Kiddie und zu viel Druck und zu viel Erwartung das dann vielleicht auf so einem Turnier nicht abrufen können und dann einfach so ein abgebrühtes Team wie Hoya Hüttermann da sich mal kurz den zweiten Platz mitnimmt.
Na gut, erstmal erholt man ja Erfahrungen in dem Sport nicht auf. Also das ist ja klar, Steffi Hüttermann spielt seit gefühlt 1000 Jahren jetzt Beachvolleyball auf der deutschen Tour und die holt es nicht auf als junges Team. Deswegen bin ich ja auch, habe ich auch schon mal in einer Episode gesagt, Freund davon, Beachvolleyball-Teams mit einem erfahrenen und einem jungen Spieler zusammenzupacken, weil die PS, die der junge Spieler mitbringt, halt noch auf der Straße gehalten werden dann. Das passiert in den vielen Jugendteams, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, oftmals nicht. Manchmal geht's gut, aber dann auch nur einmal und nicht dauerhaft. Ja, ich finde es tough. Ich habe immer das Gefühl, dass unsere Jugendspieler, denen wird irgendwie was Falsches suggeriert. Also dem wird dann Druck gemacht, so hey, du bist jetzt so Nationalspieler zu sein, aber ist eigentlich vom Spielerischen her nicht zu sein, ist halt schon wieder so, also das ist wie wenn du 2006 bei der Heim-WM David Odonkor plötzlich die tragende Rolle auf der rechten Außenseite gegeben hättest.
David Odonkor.
Ja, sorry, war das, ja, ist doch so, aber ja, das war er nicht, der war der Musik in der Umkleide gemacht hat, so, und nicht, der hat nicht, der macht dann, der hat vielleicht im Eröffnungsspiel das 4-1 vorbereitet oder so, wenn ich mich richtig erinnere, oder 3-1, ja, aber du bist einfach, dem wird das Falsche suggeriert und ich glaube auch, dass die falschen Leute denen da die falschen Erwartungen und die falschen Druckmittel mit an die Hand geben. Und dann werden auch Basics nicht ausgebildet und auch vor allem, und das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, diesen Skill, dass man Partner besser macht, solchen Sachen wird da gar keine Beachtung geschenkt. Es wird da Beachtung geschenkt, oh, die ist schön groß, der bringen wir jetzt noch Springen bei. Ist auch geil zu sagen, der bringen wir jetzt noch Springen bei und keiner weiß, wie man Springen beibringt, so, ne? Außer 2-3 Leute in Deutschland. Das ist halt auch schon wieder so geil, aber das halt, wird da den Jugendspielern suggeriert.
Ja, dann werden die Jahre einfach, läufst du an, springst du hoch.
Ja, und dann werden die jahrelang, ja so wie du, und dann immer nach vorne ins Netz, weil du ja, egal. Und dann wird das falsch suggeriert und dann werden da falsche Erwartungen geschürt und auch falscher Druck einfach vermittelt und dann werden die denen nicht gerecht und dann, ja, dann dümpeln die halt, dann dümpeln alle Nachwuchsteams oder was auch immer in Deutschland halt dann so im Mittelmaß rum. Ich weiß nicht, Krebs Welsch sind, glaube ich, Annika Krebs ist, glaube ich, sogar in der Bundeswehr, werden irgendwie als Perspektivteam gehandelt oder was auch immer. Haben aber jetzt, glaube ich, auch 2 Sterne gar nicht gespielt, sondern sind jetzt auf der deutschen Tour, waren die im Halbfinale, haben die mitgespielt?
Die sind,
sorry,
die ich sind mich echt. Krebs Welsch sind 9. geworden.
Ja, so.
Die haben gegen ein anderes Nachwuchsteam, wenn man so will, verloren, gegen Klinke Kotzahn.
Ja. Aber wie alt sind die denn auch so? Nachwuchs, ich habe keinen Plan. Es ist so, ich will den Leuten keinen, das klingt jetzt wieder hart, ich will den Leuten ja keine Volleyballqualitäten absprechen oder so, aber da steht, Anspruch und Realität steht halt oft in keinem Verhältnis so. Mal weniger ist vielleicht auch mal mehr. So, sich mal in den Spiegel zu gucken und zu sagen, wie gut bin ich eigentlich? Und dann einfach an der Performance-Grenze, die man hat, performen, hilft, um mal ein Spiel mehr zu gewinnen, um sich seiner Stärken bewusst zu werden und sich nicht so fremdsteuern zu lassen. Das ist meine Meinung dazu.
Ich glaube, das Stichwort ist da vor allem Geduld. Also, du sagst ja selber in den Spiegel gucken und dann gucken ja, die in den Spiegel.
Geduld ist halt schwierig in einem Sportsystem, wo du nach einer halben schlechten Saison sofort wieder in Frage gestellt wirst, so, ne?
Ja, absolut. Aber du sprichst es ja an, die gucken sich vielleicht dann selber auch mal im Spiegel an, reflektieren die eigenen Leistungen und sehen dann, ja, aber das hat doch da so gut geklappt. Ja. Und einfach sagen, ja, das hat da einmal gut geklappt und scheinbar kannst du das auch, aber es fehlt, also es braucht einfach Zeit und deswegen sage ich Geduld, um das Ganze eben zu festigen, um irgendwann ein so stabiles Niveau zu erreichen, dass man dann eben, sag ich mal, gemütlich dieses Mindestniveau von Platz zu Platz nach oben klettert und nicht, sag ich mal, ein einziges gutes Spiel, was sich dann vielleicht von keine Ahnung, Seed 11, wo du einmal Seed 4 schlägst oder sowas, in einem vielleicht auch dominant schlägst in dem Spiel, aber das hebt dich halt nicht mit einem Mal auf das Level von Seed 4.
In deinem Grundfall, weil dann gehst du am Ende in das Spiel rein, in ein Viertelfinale und denkst, ich habe ja jetzt Seed 4 geschlagen und also muss ich jetzt Seed 7 auch schlagen dieses Wochenende. Schwachsinn. So, das ist ein Tag später, das ist ein anderes Team und das ist eine ganz andere Drucksituation und genau das ist das Problem, warum nämlich, es gibt nichts Schwierigeres da draußen, als Woche für Woche auf der deutschen Tour ins Halbfinale zu kommen. Becker Schröder können da jetzt auch ein Lied von singen, versprochen. Und ich, für mich verfolgt das auch seit Jahren. Seit Jahren bin ich immer zwischen 1 und 4 gesetzt und so, du kennst es jetzt auch vom Wochenende, jetzt reden wir gerade darüber, du bist an 4 gesetzt und bist nur 5. geworden. So, Katastrophe, ja, ne? Das ist verdammt nochmal schwer, diese Pflichtsieger auf der deutschen Tour einzufahren, möchte ich nur mal kurz sagen.
Ja, aber deswegen finde ich es schön zu sehen, jetzt wie gesagt, so ein Team, Hoya Hüttermann, ich glaube, die Steffi Hüttermann ist ja auch 33 Jahre alt, also gerade als Frau ja also schon
viel zu maximal alt, viel
über
zu
ihrem
alt.
Zenit. Ja,
absolut.
So, dass so ein Team einfach die Chance nutzt. Ich meine, ich glaube, Anna ist gerade im Referendariat, Steffi oder Frau Dr. Professor Hüttermann hat mit Sicherheit auch andere Prioritäten im Leben, aber dass die einfach ja, das nutzen und da diese Ergebnisse da wirklich einsammeln gegen diese ganzen Perspektivteams, die alle den großen Traum Profi-Beachvolleyball haben. Ja, das ist auch schön zu sehen.
Ja, ich glaube, Steffi ist tatsächlich auch einfach noch Beachvolleyball verrückt. Ich habe es jetzt, ich glaube, Axel war es, der Moderator vor Ort, hat, glaube ich, gesagt, ihr erstes Halbfinale hatte sie, glaube ich, 2007 gespielt auf der deutschen Tour und müsste irgendjemand nachgucken, ich weiß nicht, ob ich es noch nicht kontrolliert.
So wichtig jetzt nicht.
Nee,
die
jetzt
ist auf jeden Fall schon 1000 Jahre dabei, so, habe ich doch gesagt.
Ja, und es ist immer noch so, dass sie, keine Ahnung, wenn sie beruflich in England war oder sowas, dass sie kommt abends aus dem Flieger und bevor sie irgendwas anderes macht, fährt die im Winter in die Halle Mensch, trainiert dann da erstmal bis 23 Uhr und fährt dann nach Hause und dann Tasche auspacken und in Ruhe ankommen. Also habe ich jetzt im Winter tatsächlich
ja, kann so ich bestätigen, stimmt, ja. Ja, aber solche Leute braucht der Sport, ne?
Ist so. Ja.
Und die kann das auch noch 10 Jahre weitermachen, solange sich da im unteren Bereich, gerade vom Mindset und von den Qualitäten in den Basics, auch nichts tut. Weil das ist jetzt nicht so, als würde die über Physis kommen. So.
Nein, sie hat es einfach geschafft, sich ein sehr, sehr gutes Mindestniveau zu erarbeiten und da einfach ihre Leistung zu konservieren. Und dann, die wird halt nicht schlechter. So.
Ja.
So.
Und aktuell sind wir im Damenbereich nicht so weit, dass man von höher, schneller, weiter sprechen kann. Dann sind es vielleicht eher die besseren Basics, die da über die Wochen immer wieder die guten Ergebnisse definieren. Das ist einfach so. Aber gut, müssen wir auch nochmal sagen, an der Stelle natürlich auch nochmal ein Shoutout an die Frau Gernert. Die wollte, hätten wir in Düsseldorf aufnehmen, wäre sie gerne zumindest Kurzzeit Gast gewesen im Podcast.
Wir sind doch in Düsseldorf, wo ist sie?
Gute Frage. Ja, aber das ja, wird man mit Sicherheit mal nachholen können. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass da inzwischen schon ein Bedürfnis da ist, in unserem Podcast teilnehmen zu können. Das ist
ja, gut. An der Stelle solche Leute immer gerne, ne? Also
ja, auf jeden Fall.
Mir fällt jetzt auf
Anhieb erstmal
keiner ein, wo ich jetzt sagen würde, nee, auf dich habe ich keine Lust. Mir fällt keiner ein.
Und das Nachwuchsteam Ottens-Ziemer steht doch auch noch auf der Liste.
Ja, die hatten doch, auch die hatten müssen doch sich das erstmal erarbeiten. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich sehe da in der Instagram-Story, sollen wir bei Alex Podcast zu Gast sein? Als ob das so selbstverständlich wäre. Von wegen, Alter. Werdet erstmal, gehen wir immer ins Halbfinale, dann können wir drüber reden.
Ups.
Okay, Dirk, läuft.
Ja, gut, dann machen wir jetzt mal weiter und nehmen mal die nicht vorhandene Brücke zum 4-Sterne-Turnier Itapema. Und da kann ich jetzt mal sagen, nachdem ich hier gerade mal so eine große Fresse hatte, habe ich da mit meiner Prognose mal richtig kräftig reingeschissen, weil ich könnte es jetzt einspielen, aber ich sage es einfach mal so, meine Prognose war, glaube ich, ich sehe ein richtig gutes Ergebnis von Tole Wickler, die sind in der Gruppe ausgeschieden, zum ersten Mal seit einem kompletten Jahr, ebenfalls Itapema übrigens letztes Jahr auch in der Gruppe gescheitert, also Brasilien echt ja, kein gutes Pflaster für die beiden blassen deutschen Jungs, ich weiß nicht, ob es daran liegt.
Ja, wobei letztes Jahr ja noch, ich glaube, ja, da kamen sie aus der Quali und
so vielleicht,
genau, ja, aber jetzt waren
diesmal sie natürlich andere Erwartungen.
Erste Mal an 6 gesetzt gewesen.
Und auch nicht gegen Evandro Bruno. Evandro Bruno. Was erzähle ich?
Jetzt bin ich gespannt, worauf Dirk hinaus wollte. Also ich weiß, gegen wen sie verloren haben, aber wenn Dirk gerade. Dirk hat einen Hänger, das ist geil. Der ist vorbereitet und hat einen Hänger. Sie sind ja an 6 in dieses Turnier gegangen, glaube ich. 6 meine ich oder 7. Auf jeden Fall als Gruppenkopf. Ich glaube sogar das erste Mal als Gruppenkopf beim Turnier. Und hatten gut zugegeben, einen fiesen Gruppenvierten, nämlich die Mexikaner, die ja auch Olympia gespielt haben und auch unter Beweis gestellt haben, dass sie wirklich gut Beachvolleyball spielen können. Der Blocker, der war halt jetzt eine lange Zeit verletzt und dadurch waren auch die Entry Points von denen so gering, dass die dort halt als Gruppenvierter gerankt waren. Ärgerliches, ich habe einen Zusammenschnitt auch auf Facebook, glaube ich. Krass, dass man auf Facebook solche Zusammenschnitte, ja, aber habe ich da gesehen. Interessant, dass ich glaube, also ich habe nur gesehen, dass sie über Clemens gespielt haben, machen ja auch jetzt vermehrt Leute, aber ist jetzt nicht gang und gäbe. Und der da arge Probleme hatte und haben dann dagegen gegen Mexiko verloren. Hätte ich am Anfang jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil ich geglaubt habe, dass der kleine Mexikaner gegen Clemens und Julius eigentlich wenig Bälle auf den Boden kriegt. Aber das heißt dann eigentlich, dass Clemens noch weniger Bälle auf den Boden gekriegt hat. So war jetzt meine Ferndiagnose, aber.
Ja, so, ich hab das Spiel gesehen, zumindest ab Beginn Satz 2, wo die ja auch eine Zeit lang vorne gelegen haben. Ersten Satz kann ich nichts zu sagen und zumindest Satz 2 war nicht der glücklichste Satz von Clemens, glaube ich, weil ihm auch also Fehler passiert sind, die ihm sonst eigentlich nicht passieren. So ein Linieschlag ins Aussetzen, Shots beim Gegner einfach, aber also so sauber auf die Arme setzen, dass du dich als Abwehrspieler fast schon erschreckst, dass du da genau jetzt so easy den Ball bekommst. Zwischendurch dann wieder sehr, sehr gute Ballwechsel gespielt. Zwischenzeitlich dann auch wieder vorne gewesen. Also es war im zweiten Satz zu 19 nur verloren. War es irgendwie ein enges Spiel, aber es wirkte so ein bisschen zerfahren, trotz der Breaks und trotz der Nähe zu den Punkten von den Mexikanern an der Stelle. Und ja, dann ist es da an der Stelle halt leider 0-2 ausgegangen.
Ja. Ja, und dann war eigentlich die überraschende, Dirk, ich übernehme dann einfach mal, wenn du nicht vorbereitet bist dahin.
Nein, ich wollte ja darauf hinaus, dass sie nicht, wie erwartet, dann in Spiel 2 dann gegen Evandro Bruno um den Gruppensieg spielen, sondern es dann eben das Loser-Duell war, ja, und genau, da dann auch ganz überraschend rausgehen. Aber ich finde es natürlich ist enttäuschend und es ist auch schade insgesamt, auch für die deutschen Vertreter, weil im Damenbereich lief es auch nicht so erfolgreich, da kommen wir gleich drauf. Aber das ist halt so ein bisschen der Punkt, den ich da immer noch sehe. Und weswegen ich ja auch immer so vehement dagegen gegangen bin, als es hieß, ach, der Mohl müsste mal Clemens Wickler spielen, dann wären die ja noch viel besser. Ich sehe da jetzt einen Christian Sorum, der einfach wieder ein brutales Turnier spielt.
Ja.
Und ich sehe einen Clemens Wickler, der für mich halt nach wie vor ab und zu selten noch diese Phasen hat, wo er so ein bisschen ja fehlerbehaftet ist oder dann doch mal, obwohl er ja an sich von den Anlagen her ein überragender Sideout-Spieler ist, dass er es manchmal noch nicht ganz abrufen kann. Deswegen sehe ich ihn auch da noch nicht auf einem Niveau, gerade was die Konstanz angeht, wie jetzt so ein Christian Sorum, der für mich aber auch einfach das Nonplusultra-Beispiel ist. Ja, enttäuschend für die beiden. Die machen jetzt Pause auch. Also beim nächsten 4-Sterne-Turnier in China sind sie nicht dabei. Das war vorher geplant. Im Nachhinein natürlich ein bisschen unglücklich vielleicht. Aber ja, weiß ich nicht. Munter putzen, weiter geht's, heißt da.
Das ist ja, mein Gott, jeder macht da mal ein schlechtes Ergebnis. Phil Dallhauser ist auch in China jetzt 25. geworden. So, ne? Gut, der hat dann das Gruppenfinale gegen Kantor Losiak spielen müssen. und nicht gegen Sexton O'Gorman, die dieses Jahr noch nichts auf die Platte gebracht haben. Also die auch wirklich bisher, glaube ich, auf jeden Fall mehr Spiele verloren als gewonnen haben. Und die ich da eigentlich als sicheren, ich komme aus der Gruppe raus, Team, sicheres, ich komme aus der Gruppe raus, Team gesehen habe in der Konstellation. Aber ja, wir reden von Weltklasse-Niveau und am Ende kannst du dann trotzdem mit schwachen 10 Minuten gegen jeden verlieren. Ne? Deswegen da völlig Mund abwischen und weitermachen. Die wissen, dass sie ihre Basics gut können und dann läuft das auch. Wir planen übrigens auch diese Woche nach Hamburg zu fahren, um mit den Jungs zu trainieren.
Oh, sehr schön.
Ja, also wir können die auch ein bisschen wieder aufbauen. Dann verhauen die Walken aus Winter ein bisschen in den Po und dann geht's nächste Woche mit Vollgas nach Ostrava, nach Tschechien. Ja, ja. Ich bin also Frauen. Ich habe da eine krasse, also ich habe mich jetzt ein bisschen mit Frauenvolleyball beschäftigt und mir mal ein paar Ergebnisse und Spiele angeguckt bei den Frauen.
Ja, also man muss ja auch sagen zu den Frauen, die vermeintlichen, und das ist jetzt, steht in großen Klammern oder Anführungsstrichen, die vermeintlichen beiden Top-Teams in Borgersude und auch Ludwig Kosuch haben ja beide ausgesetzt, haben beide pausiert, werden erst nächste Woche dann in China in Yingyang antreten und von daher waren nur 3 Teams vertreten. Ja, Ettlinger Laboureur, einziges Team im Achtelfinale, aber auch da leider wieder ausgeschieden. Binek Schneider schon eine Runde vorher Schluss und für Sinja und für Kim war dann auch in der Gruppe schon Schluss und da gab es gerade im ersten Spiel auch mal so ein richtig Hallo wach, 21-7 im ersten Spiel, ersten Satz. Moin, so, und dann darfst du ein paar Stunden später wieder weiterfliegen. Das ist auch eine harte Nummer, aber ja, das ist World Tour als junges Team mit Ambition oder als Team, was sich da reinkämpfen muss. Das kann einfach mal richtig hart laufen, richtig scheiße laufen und ja, ich bin jetzt gespannt zu deinem übergeordneten Take, den du, glaube ich, sagen willst, zu der, weiß nicht, Frühformen der aktuellen Damen oder machst du dir, kommen die Sorgen jetzt langsam wirklich? Ist schon ein bisschen verrückt. Also ich habe jetzt,
letztes Jahr war ja wirklich, von den Frauen haben wir ja schon mal besprochen in dieser World Tour Zusammenfassung vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, welche Episode das war, haben wir besprochen, dass da viele Teams auch mal weggelassen haben und so. Und jetzt ist halt Olympia-Quali. Und wenn man sich jetzt mal das Viertelfinale bei den Frauen das Viertelfinale bei den Frauen in China anguckt, da waren sieben Teams aus Brasilien und Nordamerika da. Plus die Tschechien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt total überraschend für mich, dass da gar kein brasilianisches Team ins Halbfinale gekommen ist. Die einzigen, die dann da auch mal wieder einmal durchgebrochen sind, ist ein holländisches Team, was ins Halbfinale kommt. Ansonsten dominieren da halt Nationen. Und dominieren im Sinne von Physis, die massiv ist, in jedem Team zumindest eine, so eine Brandi Wilkerson oder Sarah Paven, einfach weil sie groß ist. Kerry Walsh immer noch massiv einfach physisch. Die dominieren. Und das ist das Interessante, sie dominieren auch psychisch, weil sie Spielertypen sind, die wirklich rausgehen, dieses Go and Deliver. Ja? Also die jetzt wissen, jetzt ist Olympia-Quali und jetzt müssen wir zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Sag mal, das kann man in Deutschland so sagen. Ne? Und ich bin da, aufgrund dieser Explosion, dieser ersten 8, 9, 10 Teams, bin ich echt richtig, richtig gespannt, ob die Deutschen da den Anschluss hinkriegen. Also Laura ist eine, die Special Effects hat. Borgersude sehe ich auch noch so, aber ich, also gerade jetzt, wenn ich mir so gucke, was da jetzt bei den Top-Teams passiert, muss ich ehrlich sagen, so um Ettlinger Laboureur und auch um Tori und Isa, auch wenn das ein super solides Team ist, mache ich mir echt Sorgen, weil sie halt nicht diese Special Effects haben und auch von der Mentalität her jetzt nicht die, ich will nicht sagen, dass sie keine Gewinnertypen sind, aber ey, das sind immer, diese Nordamerikaner sind sowieso Typen, die Brasilianer auch mit ihrer Spielfähigkeit, das sind einfach Special Effects, die die Deutschen gerade nicht haben. Deswegen, ich will nicht alles schlecht malen, aber ich glaube auch Deutschland muss sich ein bisschen im Hinblick auf die Top-Teams, auf die Top-10, ich will nicht sagen, dass wir nicht 2 Teams zu den Frauen zu den Olympischen Spielen kriegen, das ist Quatsch, das schaffen wir. Aber ich muss ganz klar sagen, diese Nordamerikaner und die Brasilianer und 1, 2 europäische Teams haben da andere Skills. Und deswegen muss sich Deutschland da mal ein bisschen öffnen, weil die goldenen Zeiten, auch aufgrund von Kiras Karriereende, sind meiner Meinung nach, und das haben jetzt die ersten 2, 3 Turniere gezeigt, vielleicht ein bisschen voreilig von mir, hoffentlich ein bisschen voreilig von mir, haben das gezeigt, dass wir da wirklich zumindest nur zweite Garde sind. Ist meine Meinung dazu.
Es fehlt halt so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, die diese anderen, die Top-Teams dann eben doch in ihrem Spiel ausstrahlen. Klar, die verlieren hier und da auch mal ein Spiel, aber insgesamt wirkt das dann doch, wie soll ich sagen, ein bisschen erhabener. So, ich habe da
erhabener ist ein gutes Wort. Ja.
So, ich habe da seitens Deutschland habe ich da Brink Reckermann und Ludwig Walkenhorst eigentlich als einzige Teams in Erinnerung. Bei den Männern gibt's meiner Meinung nach bisher auch kein Team, was diese Selbstverständlichkeit, die Julius und Jonas damals in ihrem Spiel hatten. Die da bis heute denen auch nur ansatzweise das Wasser reichen können. So, und bei den Frauen stellt sich jetzt eben auch, genau wie du es gerade gesagt hast, die Frage, wer kann diese Fußstapfen nicht nur von Kira, sondern von Kira und Laura als Team. So dieses.
Ja, du musst ja nicht in diese Fußstapfen. Ich meine, am Ende ist
nein,
es
aber
so,
diese aber Selbstverständlichkeit.
Musst du als deutscher Volleyballverband und auch als Beachvolleyball in Deutschland musst du zumindest verstehen, dass wir da gerade hinten an sind. So, ich will jetzt gerade mal, das ist wirklich Alarmglocken einmal läuten. Gerne habe ich Unrecht. Aber
ja, absolut gibt's.
Dabei habe ich sehr gerne Unrecht und ich auch gerne Shitstorm und habe ich dir gesagt und so, wenn es nicht eintritt. Ich sage nur, Alarmglocken geläutet. 10. Episode, können wir uns aufschreiben, wenn wir in einem halben Jahr darüber sprechen, vielleicht hatte ich recht. Dann war ich einer der Ersten, der es so erkannt hat. Habe mich lange am Wochenende mit Thomas Kaczmarek drüber unterhalten, der sieht es ähnlich. Also man sollte nichts beschönigen, sagen wir es mal so. Aber ich finde es ein bisschen früh, so eine Aussage zu tätigen. Ja. Ich mache es jetzt einfach nur, weil wenn ich recht habe, dann kann ich am Ende sagen, ich habe...
So, einfach damit es hier dokumentiert ist und dann sagt, guck mal, ja. Ich habe es vor allem gesagt.
Ja.
Ich habe auch gesagt, ich irre mich gerne. Episoden
drüber gesprochen. Also als ich das Thema aufgebracht habe, müssen wir uns langsam Sorgen machen. Da hieß es noch, ja, ist wirklich jetzt noch sehr früh. Jetzt ist es ein bisschen später, jetzt werden die Sorgen vielleicht
weil besser. Ich jetzt aber gesehen habe, dass die anderen Teams wirklich viel besser sind
als letztes Jahr. Ja, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Es gibt halt Teams, die aufgeholt haben.
Nee, die überholt haben.
Ja, aufgeholt, überholt haben. Ja. Also ich denke mal, wichtig wird jetzt natürlich und auch Signalwirkung wird haben die WM, gerade um diesen mentalen Faktor auch zu prüfen, ob da ein Team über sich hinaus wachsen kann, ob es jetzt Binek Schneider sind oder vielleicht Ittlinger, Laboureur oder dann doch wieder die alten Bekannten sozusagen. Aber das ist so die Geschichte. Aber aktuell muss man wirklich ganz nüchtern drauf gucken. Olympia 2020, das wäre Stand jetzt wirklich schon vermessen, davon zu reden, dass Deutschland da einen zumindest klaren Medaillenkandidaten stellen wird. Das kann man aktuell nicht absehen.
Ja, sehe ich auch so. Aber gucken wir nochmal. Also die nächste, ich glaube jetzt vor der WM kann man dann doch schon mal nochmal...
Ja, also ich habe ja in der letzten Episode auch nochmal betont, wie gut mir eigentlich jetzt schon auch Borger Süde gefallen. So, World Tour
haben
wir eine andere
Potenzial.
Geschichte. So, müssen sie auch nochmal zeigen, aber... Ja, da bin ich mir schon recht sicher, dass das mit Sicherheit ein Team sein wird, was auf so einem Turnier mal für Furore sorgen kann. Vielleicht auch jetzt schon bei der WM.
Ja, mal gebe ich dir recht. Aber
konstant,
also,
sehe ich auch noch nicht unbedingt.
Ja. Boah, tough. Aber wie gesagt, nicht weil die Deutschen schlecht sind, sondern weil die Weltspitze wirklich massiv gut geworden ist. Also die ersten 8, 9, 10. Muss man einfach ganz klar so sagen.
Ja, dann gehen wir nochmal kurz zu den Männern, um es zu verkompletieren. Und ja, gehen nochmal kurz auf Molsorum ein, sind auf dem Gewinnerzug wieder drauf. Das war völlig richtig. Also das Wort gibt's definitiv.
Hört sich halt scheiße an.
Verkompletieren?
Nein,
selbstverständlich.
Es war ein kleiner Spaß, Mensch.
Ja, also er gemerkt hat, dass vorne so viel ist, hat er gesagt, packe ich in der Mitte auch noch ein paar rein.
Podcast demnächst. Nein, ich will Molsorum nochmal loben. Verdammte Scheiße nochmal. Weil auch da ging es ja darum, oha, die haben jetzt letzte Saison alles abgeräumt und alles dominiert. Aber es ist nicht so leicht, oben zu bleiben. Du fällst nämlich sehr leicht und sehr schnell, wieder nach oben zu kommen. Und da vor allen Dingen konstant zu bleiben, ist die härteste Aufgabe, die es im Sport gibt. Aber da haben sie auf jeden Fall ein Statement gesetzt und nur nochmal als witzige Side-Story, und das will ich auch nochmal in den Raum stellen, die Frage, zum vierten Mal in Folge mussten sich jetzt da wirklich das polnische Team Fialek Briel von Molsorum da verprügeln lassen. Also diesmal war es noch knapp, das war das mit Abstand knappste und beste Spiel von den beiden Polen. Ja. Das war wirklich knapp, also am Ende waren es einfach wieder herausragende Aktionen. Ich erinnere mich da wieder dran, wie einmal der Anders Mol da wirklich wieder einen Block sichert, ne? Boah, unglaublich, ja. Wie katzengleich bei der Größe, wie mobil der ist, unfassbar, haben da einfach, ja, und dann Christian Sorum, wie gesagt, mit einer brutalen Konstanz, wie er das Ding da einfach runterspielt, ne, da kriegt so ein Anders Mol wieder über anderthalb Sätze das Sideout, weil es der Matchplan inzwischen von fast allen ist, sagst du ja auch, gerade die Polen, gerade der Abwehrspieler, harte Sprungaufschläge auf Mol und dann irgendwie hoffen, ihn da rauszubringen mit seinem harten Schlag, funktioniert gar nicht, ich glaube, Mol hat 95% Zweitausquote, dann wechseln sie rüber auf den Christian Sorum, du denkst so, ah, vielleicht kommt er jetzt ja ins Wackeln, weil er anderthalb Stunde nur zugespielt hat, von wegen. Der Mann hat einfach keine Nerven, wirklich eiskalt, da hat wirklich im Eisbad ist er groß geworden da in Norwegen, unfassbar, gewinnen das Ding zum vierten Mal und ja, muss man sagen, auch nochmal, also gut, ist ja keine Überraschung mehr, aber einfach nochmal erwähnen, Europa dominiert den Beachvolleyball, das muss man einfach nochmal als Statement setzen, im Männer-Beachvolleyball auf jeden Fall, mal wieder das komplette Halbfinale, nur europäische Teams, keine Brasilianer, keine US-Amerikaner.
In Brasilien wohlgemerkt.
Ja, in Brasilien, das ist wirklich eine Ansage, auch ein Warenhorst, den ich ja mal wieder erwähnt hatte, auch in diesem hypothetischen Teams mal wieder einen Podiumsplatz sich erkämpft mit seinem neuen Partner Van der Velde, also auch eine ganz schöne kleine Story, aber ich will es mal fragen, hattet ihr das auch mal, hattet ihr immer über die Phase mal so ein gegnerisches Team, wo er wirklich reihenweise immer wieder verloren hat und die auch dann irgendwann auch das Gefühl bekommen hat, weil man musste mal den beiden Polen auch mal ins Gesicht gucken danach. Die haben wirklich, also das, die Gesichter sprachen wirklich Bände. So dieses, Mann, Alter, wir haben so gut gespielt und wir haben es schon wieder nicht geschafft. Ja. Und die sind auch untereinander, glaube ich, gut befreundet. Da war es wirklich so, dann wird nochmal auf den Kopf geklopft, ach Mensch, tut mir schon fast leid, dass wir schon wieder gewonnen haben gegen euch. Hattet ihr das auch mal? So ein Team, wo ihr wirklich schon wusstet, wir kriegen die einfach nicht geschlagen, diese Schweine?
Also ich hatte das 2011, 2012 mit Thomas Kaczmarek, als ich damals mit ihm gespielt habe. Da haben wir Woche für Woche Kandikota gegen Böckermann und Batzka gespielt und ich glaube, unsere Quote war so 1 aus 15 oder so. Also das war schon hart. Also bist jedes Mal um die Welt gereist und hast am Ende dann gegen Böckermann und Batzka in der Kandikota gespielt, bist am Qualitag wieder abgereist und hast es nächste Woche wieder versucht. So, das waren die harten Zeiten. Also das würde ich jetzt so auf Anhieb sagen, das ist das Team, wo du warst immer so gefühlt in Schlagdistanz und auf der deutschen Tour haben wir auch ein, zwei Mal gewonnen, aber international, glaube ich, gefühlt, boah ey. Kommt wirklich nie oder einmal oder so. Also,
täusche ich mich jetzt, aber war das nicht 2011 euer Turniersieg in Essen von dir und Katsche gegen Böckermann Urbatzka, wo ihr die das erste Mal geschlagen habt?
Gegen Dollinger Windscheif.
Dollinger Windscheif.
Ja, Dollinger Windscheif hatten wir eigentlich ganz gut drauf, aber Böckermann Urbatzka war immer, das war immer das Problem. Das waren ja die Zeiten, wo Brink-Reckermann, Erma Matisik und Klemperer Koreng im Hauptfeld waren bei der World Tour und es waren immer Dollinger Windscheif, Böckermann Obatzka und wir in der Kantikota. Und haben immer dann wir gegen Böckermann Obatzka Kantikota gespielt und der Gewinner hat gegen Dollinger Windscheif gespielt. Das waren noch so die, das waren noch die schönen Zeiten damals, wo man nichts geschenkt gekriegt hat. Ja, und da war Böckermann Obatzka.
Für die Matches reist man doch gerne um die Welt.
Ja, das will ich jetzt auch nochmal betonen, weil das ist wirklich das Hammerhärteste, was es für mich im Beachvolleyball gibt. Wir reden jetzt darüber, wie hart das für Sinja Tillmann und Kim Behrens ist, da in Brasilien mehr oder weniger verprügelt zu werden, dann musst du wieder abreisen nach 2 Spielen. Aber wir reden jetzt genau von diesem Szenario, was viele Teams machen, die immer wieder wirklich Tausende von Kilometern, Zehntausender fliegen insgesamt und da um diese Country-Quota zu spielen oder selbst wenn es nur die Quali ist und dann spielst du ein Spiel, verlierst und kannst wieder nach Hause. Das ist unglaublich.
Ja, aber dann, das ist ja ein Fehler in dem Sport.
Ja.
Jetzt hat eine Kerry Walsh, hat ja Kandikota gespielt gegen, jetzt nagelt mich nicht fest, gegen ein Team, was auf jeden Fall von den Punkten her im Hauptfeld gewesen wäre. Locker. Beide hatten über 2000 Entry Points. Die spielt an dem Dienstag Kandikota, gewinnt, spielt dann an dem Mittwoch Quali und spielt ab Donnerstag Hauptfeld, wird Fünfte, alles okay. Das Team, was am Dienstag qualifiziert, hat mehr Punkte als viele, die donnerstags im Hauptfeld starten. Und Mittwoch ist die Quali nicht mal voll in Brasilien. Und sie dürfen aufgrund dieser 4 Teams pro Nation-Regel nicht an diesem Turnier teilnehmen. Ich finde es ist so dumm. Das ist wieder so dumm von unserem Weltverband, so dumm von allen Entscheidern. Im Tennis ist es auch so. Da spielen, wenn bei den US Open 16 Amis im Achtelfinale sind, dann ist es halt so. Und dann ist es auch so, weil das die 16 Besten in der Woche sind oder in den 3 Wochen, die dieses Turnier dauert. Und beim Beachvolleyball guckst du in der Kandikota ausgeschieden zu Leuten im Hauptfeld oder du fährst zurück, trainierst schon wieder 2 Tage zu Hause und da spielen immer noch Teams im Hauptfeld, die du in 8 von 10 Fällen schlagen wirst. Das ist einfach so dumm. Sorry, aber das ist wirklich einfach nur, ja, das gibt kein Argument. Gegen.
Also klar, da könnte man jetzt gegen argumentieren, ja, aber das gibt doch wieder vielen Teams die Chance, die vielleicht auch aus Ländern kommen, wo die Voraussetzungen nicht so professionell direkt sind und die vielleicht nicht so perfekt ausgebildet werden, die kriegen da die Chance, auf die World Tour zu gehen, sich zu verbessern, sich ein anderes Umfeld zu machen. Ich bin aber auch komplett bei dir. Du willst die besten Teams sehen und es kann einfach nicht sein, dass so eine Kerry Walsh, dadurch, dass sie irgendwie eine neue Partnerin hat und zu wenig Punkte in der hat, dass die da Country-Quota spielen macht. Also meine Fresse, da müssen wir noch gar nicht drüber diskutieren.
Ja, vor allem, wenn das Turnier nicht voll ist. So. Also ich meine, du gibst der ganzen Welt die Chance, dort teilzunehmen. Jeder Straßenvolleyballer hätte dort teilnehmen können, weil die Quali nicht voll war. Ja? Und dann muss aber vorher vielleicht geht eine dreifache Olympiamedaillengewinner, geht einfach da raus und darf am Turnier nicht teilnehmen, obwohl das Turnier nicht voll ist. Das ist eine Katastrophe. Sorry, das ist einfach wirklich eine Katastrophe. Aber gut, das war Böckermann und Batzka war mein Team. Daniel hat irgendein Team, was mit mir ist.
Hey, aus der Vergangenheit muss ich tatsächlich sagen, also es ist dann Walkenhorst plus 1. Das
höre ich gerne, ne? Das ist geil.
In der Vergangenheit die Teams, mit denen ich also über Jahre hinweg so die meisten Probleme dann immer hatte. Gut, Becker Schröder habe ich jetzt auch noch nicht so oft gegen gespielt. Bisher auch schwer getan, die Spiele, die ich gegen sie gemacht habe. Viertelfinale, Halbfinale, letztes Jahr, dieses Jahr deutlich verloren jeweils. Gut, habe witzigerweise gegen beide Teams mit Lars Lückemeier gewonnen.
Meyer Wernitz, klare Sache, ey.
Ja, also ja, scheinbar ein guter Mann. Für mich war das immer der Running Gag,
absolut,
dass ich irgendwie den Lückemeier, den Lückenfüller, immer mal wieder mit einem neuen Partner dann im Feld gesehen habe und der irgendwie immer gut abschneidet. Das
ist auch egal, verdammt guter wem. Volleyballer, wirklich, ja, jetzt mal. Ich habe ja auch mal in dem einen Jahr, wo Sven verletzt war, dann mit ihm ein paar Turniere gespielt und dann deutsche Meisterschaften. Ist schon ein verdammt guter Volleyballer, ist so. Ja,
gegen Walkenhorst Lückemeier zum Beispiel habe ich verloren.
so rum da haben wir es.
Also wenn man ihm dem dann zuschiebt, dann funktioniert es also nicht.
Lückemeier Erdmann, wie gut wäre diese?
Ja, sehr gut, auf jeden Fall, ja, sehr gut.
Ja, doch, denk, ja. Aber anders.
Hast du denn einen Gegner, den du nicht, Dirk, das ist, finde ich auch ganz witzig. Hast du denn so ein Team?
Ja, wenn ich bei der Spohmeisterschaft gegen Daniel Wernitz spielen muss, ist immer kacke.
Ja, okay. Ist der auch bei der Spohmeisterschaft, das ist auch so schwierig.
Vielleicht starte ich da dieses Jahr mit Daniel Fromm.
Ja, diese Profilneurose da immer bei der Spohmeister als ewiger Student dann noch als
letztes Mal ein bisschen mehr Krämpfe bekommen, weil es auch mal wieder 40 Grad war.
Das war doch immer der Running Gag von meinem Partner.
Ja,
Hochschulmeisterschaft war für mich spätestens im Halbfinale immer Ende, weil Patrick Stellmann.
Und das war nämlich das Ding. Wir spielen im Viertelfinale, glaube ich, gegen euch. Und ich meinte schon zu meinem Buddy Lukas so, geil, Mann, vielleicht, der kriegt eigentlich immer Krämpfe. Eigentlich auch schon ab Viertelfinale, da haben wir vielleicht eine Chance. Und was war? Er hat keine Krämpfe bekommen, aber ich, wir haben richtig aufs Maul bekommen.
Ja, und dann haben wir im Halbfinale abgebrochen, weil er nicht mehr laufen konnte.
Ja, hat er alles rausgehauen gegen mich von, da, ey, so eine Scheiße. Ja. Nee.
Ja.
Ja gut, haben wir das auch geklärt. Und weil ich jetzt Pinkelpause machen muss und das der perfekte Übergang ist zu unserem Jubiläum und wozu wir aufgerufen haben, nämlich Hörerfragen. Wir haben heute uns ein paar Hörerfragen rausgesucht, aber da ja eigentlich keine Frage an mich gerichtet war, weswegen ich übrigens schwer verärgert bin, gehe ich jetzt einfach mal komplett aus fehlendem Respekt pinkeln und ihr könnt schon mal anfangen. Also sucht euch einfach mal eine Frage raus und dann steige ich gleich mit ein.
Sehr gut, sehr gut.
Dirk, weißt du, wo die Toilette ist? Die ist rechts, ja, raus, rechts. Ja, okay, alles klar. Ja, dann ist gut. Jetzt muss auch dazu sagen, Dick ist wirklich ein bisschen beleidigt diesbezüglich, weil diese Fragen alle so Richtung, ja, schon viele zu mir halt, klar, weil dieses internationale Pflaster halt auch mega, ja, das ist halt mega unbesät, ne? Also da kamen ja Fragen zu einzelnen Punkten und so, wie ich die erklären kann und
ja, was ja, also was ja durchaus so richtig ist, sind ja interessante spannende Themen, aber was Dirk, glaube ich, dann auch ein bisschen geärgert hat, dass da teilweise so seichte Fragen einfach daherkamen, so mit, ach komm, dann schreiben wir mal irgendwas dahin oder erzähl mal hier ein bisschen was zu XY oder so. Und man sagt, ja, das ist nicht mal eine Frage.
Ja, genau, ja, das stimmt. Also wir haben auf jeden Fall, viele Fragen gingen auch in eine Richtung. Jetzt war WM natürlich ein heißes Thema so diese Woche, ne? Da können wir euch auch schon mal sagen, WM werden wir definitiv auch eine Episode zu machen. Also viele Fragen gehen da jetzt unter, aber da werden wir eine Episode zu machen, da wird man nochmal ausführlich drüber sprechen müssen. Deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel, wir haben es in der Gruppe diskutiert, in unserer WhatsApp-Gruppe. Jeder sucht sich einfach mal so 2, 3 Fragen raus und stellt die dann mal, die er interessant findet. WM haben wir dann diesbezüglich, also habe ich zumindest diesbezüglich, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, ausgeklammert.
Ja, ich glaube, da könnte später noch eine Frage von Dirk auf dich zukommen.
Ja, dann
ich habe eben mit ihm noch mal drüber gesprochen. Es sind ja auch viele viele kleine Fragen dabei und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man einfach so die kleinen Fragen dann auch mal
durchgeht. Fall. Und mal einmal durchjuckeln, nicht großartig ausdiskutieren, können wir auf jeden Fall machen.
Ja.
Viele Fragen kamen zum Thema Team, ne? Team war so viele Fragen und da müssen wir, also da würde ich persönlich gar nicht. Also klar, lassen wir immer zwischendurch mal was raus, aber da müssen wir mal eine eigene Episode draus machen, Dirk. Ich habe da gerade, der kommt jetzt hier gerade nämlich schon wieder reingekrochen, der ist schon fertig. Ja,
dann machen wir auch eine eigene Episode draus, aber
aus Team,
aus Team, aber trotzdem war da eine Frage, mal gucken, wie spontan der Dirk jetzt wieder sprechbereit am Mikro ist. Da war eine Frage, die...
Ja, die hatte ich mir rausgesucht und die können wir direkt mal spontan beantworten.
Lass mich noch einmal kurz, Team, ich habe unsere WhatsApp-Gruppe einmal aufgemacht. Ich habe WM so ein bisschen ausgeklammert, beziehungsweise gesagt, an alle, die da Fragen gestellt haben, da kommen wir nochmal genauer drauf. Ich habe Team jetzt gerade ausgeklammert und ich fand auch eine Frage, die war wirklich interessant, Finanzierung.
Mhm.
Also ich kann gerne mal meine Steuererklärung aus 2018 mitbringen. Also ist jetzt doof gesagt, aber ganz ehrlich, finde ich, sollte man einfach mal machen. Ich finde, das zum Hashtag Transparenzoffensive gehört einfach auch das dazu.
Der Kontostand von Alex Walkenhorst.
Ja, der Kontostand jetzt vielleicht nicht, weil ich ja auch viele andere, du darfst ja nicht vergessen, die ganzen Gewinne durch meine Kryptowährungen und so, die kommen natürlich noch oben drauf, weil das ist ja, die sind ja, ja nicht dem Sport geschuldet, so, ne?
Ja, also Team auf jeden Fall finde ich auch super interessant, hatten wir eh schon mal, da werden auch noch einige Parallelen zu tatsächlichen Beziehungen oder Liebesbeziehungen kommen, weil das ist verdammt kompliziert, so eine Beachpartnerschaft. Kam ja auch eine Frage, da war nämlich genauso, wie eng muss so eine Beziehung eigentlich sein, wenn man wirklich ein Beach-Duo ist, wenn man ein Beachpaar ist. Das werden wir dann ausführlich machen, aber ich finde als kleinen Teaser, weil ich es nämlich eine sehr schöne und interessante Frage fand, die werden wir nämlich mal direkt beantworten und zwar vom Lukas Ovelay, der gefragt hat, beziehungsweise der observiert hat, dich scheinbar auf Turnieren da schon oft rumlaufen sehen hat. Und die Frage war nämlich, warum läufst du auf diesen Turnieren, also wenn du nicht spielst, sondern einfach da unterwegs bist, warum läufst du eigentlich nie mit Sven rum, sondern meistens entweder alleine oder eben mit deinem Coach Thomas Katsche Kaczmarek?
Dann gehe ich jetzt mal auf Teambeziehungen dabei nicht so tief ein. Einen ganz einfachen Grund, wir haben getrennte Zimmer und da Thomas und ich seit Jahrzehnten mittlerweile befreundet sind und auch mal zusammen gespielt haben und er jetzt in unserem Trainerteam ist, teilen wir uns immer das, also jetzt zum Beispiel am Wochenende war es so, man kriegt ja ein Hotelzimmer gestellt vom Ausrichter, wir teilen uns das Doppelzimmer und Sven schläft in einem extra gebuchten Zimmer. Der Hauptgrund dafür ist tatsächlich nicht nur, dass Thomas und ich uns aufgrund jahrelanger Verbundenheit einfach nochmal besser verstehen und gemeinsam auch eigene, also zusammenführende Abläufe haben. Sven schnarcht einfach wie Sau. Also du kannst, das ist auch kein Geheimnis, das kann er ja auch nichts für und ich nehme ihm das auch nicht übel, aber Sven Winter schnarcht wirklich in einer penetranten Frequenz und Lautstärke, dass du nicht ausgeruht am nächsten Tag Volleyball spielen kannst. Und das hat für uns, also seitdem wir zusammenspielen, ganz, 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 ganz früh den Ausschlag gegeben, dass wir uns getrennte Zimmer nehmen. Und deswegen, so eine Story mache ich oft, zum Beispiel in der Türkei, einmal waren wir zu Fuß, irgendwie so 10 Minuten von den Courts entfernt. Sven hatte dann ein Hotel direkt an den Courts. Und dann haben wir nach dem Spiel, nach der letzten Besprechung oder nach dem Abendessen, sind Katsche und ich halt zurück ins Hotel gelaufen. Und da habe ich dann meistens mir das Handy vor die Nase gehalten und ein bisschen gesprochen. Und deswegen ist ihm zu Recht aufgefallen, dass Sven nie in der Nähe ist. Aber heute zum Beispiel habe ich eine gemacht am Flughafen, weil wir zusammen zurückgeflogen sind, da war er.
Ja, weil du ihn wieder ärgern wolltest, weil der arme Junge kein Internet hat.
Ja, das ist ganz witzig. Der Türkei, in meinem EU-Tarif ist nämlich die Türkei noch inbegriffen. Das heißt, ich kann mein Datenvolumen dort nutzen und Sven nicht. Und es gab kein Internet an diesem Flughafen. Und er war richtig böse, weil er dann lesen musste.
Hat er ein Buch gelesen oder hat er geblättert?
Nee, wirklich. Der liest auch Bücher anscheinend. Aber also, wundert mich auch, ich habe den bisher immer nur mit dem Handy gesehen. Aber ja, die Generation.
Ja, aber der ist clever. Der hat deine Tiraden auf Papierverschwendung und sowas gehört. Der hat die Bücher auf dem Handy, um nicht dauernd so viel Papierkram mitzunehmen.
Ja, okay, stimmt. Auf Snapchat hat er die, ne? Mhm. Ja, absolut. Nee,
haben wir ihm das iPad eigentlich wieder zurückgegeben, was wir da letztens genutzt haben im Spielerzelt? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ist ja egal.
Na gut.
Aber der war auf jeden Fall, naja, der.
Finde ich auch nicht schlimm.
Ja, gut, dann haben wir das Thema so ein bisschen angeteasert. Ich würde, glaube ich, als Antwort auch nochmal dazugeben, als kurze, es gibt da keine Ideallösung. Was ich auch bisher so mitbekommen habe, es gibt da alles im Beachbereich. Es gibt wirklich Teams, die sind ein Herz und eine Seele und die sind Best Friends und laufen, also sind unzertrennlich. Aber es gibt da auch sehr professionelle Beziehungen, wirklich, die sich sportlich einfach zusammengetan haben, weil sie sportlich sehr gut harmonieren und wo das Private dann einfach ein bisschen sekundär ist. Entweder auch vielleicht einfach nicht so vorhanden ist oder vielleicht auch bewusst gar nicht so gesucht wird, dass man da so eng beieinander kommt. Also da gibt es keine Ideallösung, man findet da eigentlich alles.
Ich kann einmal ein Beispiel noch, die Polen zum Beispiel schlafen Abwehrspieler, Blocker. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist mit Kantor Losiak und Fialek Brühl, aber zumindest war es mit Kaciola Szalankiewicz und Kantor Losiak war es so. Also die schlafen halt Abwehrspieler, Blocker.
Genau, wenn du zwei Teams hast, die sowieso immer gemeinsam reisen, dann vom Niveau her auch ungefähr vermeintlich gleich planbar spielen, dann kannst du natürlich auch so buchen.
Ja, so, am Ende ist es so, wir kriegen ein Hotelzimmer gestellt mit zwei Betten und müssen eh ein Hotelzimmer mit einem Bett dazu kaufen. Das heißt, wir brauchen am Ende drei Betten, von denen wir für eins bezahlen. Und wer dann in welchem Bett schläft, ist auch am Ende auch scheißegal.
Entschuldigung. Ja, ums Bett ging es ja auch gar nicht so sehr. Es ging, glaube ich, eher darum, die Frage war, glaube ich, so ein bisschen dahin gerichtet, warum ihr dann nicht in den Pausen zwischen den Spielen dann gemeinsam rumläuft, rumscherzt und euch unterhaltet und euch irgendwelche Geschichten erzählt. Ich glaube, in die Richtung ging das auch so ein bisschen.
Ach so, ja, machen wir, aber kriegt man dann halt, also wenn man rumscherzt, dann habe ich halt mein Handy nicht in der Hand. So. Also.
Ja, eine Frage war ja auch übrigens auch, wann Sven Winter mal hier im Podcast mit am Start ist. Da hat er, glaube ich, gesagt, er hat keine Anfrage bekommen. Du meintest, er müsste die Anfrage selber stellen. Also ungeklärt ist die Antwort.
Ja, ich weiß nicht, ob unsere Mikros so.
Das muss er sich erstmal verdienen. Sven, schaff erstmal einen scheiß Turniersieg zu holen auf der deutschen Tour, dann kannst du auch hierher kommen, aber vorher nicht.
So, also Sven, du musst mal deutsche Tour gewinnen.
So, und ich glaube, Dirk muss bald mal so Qualifikationsstichpunkte für.
Die müssen wir
mal
veröffentlichen, ne?
Für ein Mikrofon im Podcast.
Stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, das ist die Antwort einfach. Also, da wird jetzt auch schon wieder, und ich verstehe das auch, dass da irgendwie wird ja oft gesagt, so der arme Sven und so. Das ist jetzt einfach, ich bin noch im Rückweg zum Hotel, ich muss eh laufen, die 10 Minuten halte ich mir mein Handy vor die Nase, um mein Leben mit euch zu teilen. Und ich habe in den letzten halben Jahr gemerkt, dass es wirklich sau viele Leute draußen gibt, die das interessiert. Deswegen mache ich da auch so viel auf Social Media. Jetzt dreht mir da keinen Strick draus, weil Sven Winter nicht in der Story ist. So. Bitte nicht.
Der hat ja, abgesehen davon, hat er auch seine eigene Story.
Ja.
Glaube ich.
Ja, weiß ich, also bedient er aktuell wieder nicht, aber ist halt so, ja. Ja, aber interessante Frage, da hast du recht, Dirk. Aber das werden wir auch nochmal mit dem Team nochmal besprechen.
Ja, dann machen wir weiter. Was habt ihr rausgesucht?
Ich hab eine tolle Frage von Erik Stadi. Darf ich die kurz stellen?
Oh, sehr gerne.
Du wusstest, dass ich weiß, worauf es
das hast du ja schon runtergeschrieben, dass du die Frage stellen willst. Ja,
sicherlich. Erik Stadi fragt, wie lange braucht Daniel Früh im Bad, um perfekt gestylt auf dem Spielfeld zu sein?
Ich brauche da gar nicht mehr so lange dafür.
Also, ich habe mir jetzt ja auch ein Zimmer mit Daniel geteilt und Niklas letztens in Münster. Und ich muss eigentlich auch sagen, das war absolut okay. Also, war jetzt nicht länger als bei mir.
Das war kürzer, mein lieber Dirk, als bei dir.
Ich wollte fast sagen. Ja, Dirk hat damit auch die Liebe für das gute alte Volumenpuder für die Haare. Da habe ich auch einen Bruder im Geiste. Das machen nicht viele. Aber da haben wir beide natürlich schon festgestellt, sehr wichtiges Produkt.
Brauche ich halt hart gar nicht. Ne?
Ja, also, bei dir musst du ja ausdünnen. Nee,
du brauchst Minuspuder, wenn überhaupt.
Minuspuder ist gut.
Ja, aber Dirk hatte da schon eine deutlich längere Zeremonie für seine Haarpracht, um die in Form zu bringen.
Ja, für die Da muss der Föhn mitgebracht werden, da ist auch so. Da sind wir so, ja. Aber ich will mich nicht hier zu sehr preisgeben, sonst komme ich in diesen Running Gag hier auch nochmal mit rein.
Dann seid ihr beide solche.
Jetzt gerade sehe ich aus
wie der letzte
Penner, halb in der Hand und eine Kappe auf, aber ja, ab und zu dauert es aber ein bisschen länger.
Nee, lieber Erik, um dir das zu beantworten, das ist ganz entspannt geworden bei mir mittlerweile. Das ist Duschen, Frühstücken, bis dahin, danach sind die Haare trocken und dann ein bisschen Puder drauf und
schon geil, fertig. Weil die Haare müssen ja trocken sein, wenn sie gestylt werden, klar.
Ne, Haarpuder macht keinen Sinn, wenn sie nasse
Haare sind. Ist was anderes. Na, ist egal. Ich habe Geschichte früher mal Klassiker, Freitagstraining, Jugendtraining in Bottrop, danach ab zu Familie Walkenhorst, Bierchen trinken, duschen, fertig machen, so ungefähr. Ne? Und wir haben im Badezimmer oben, Daniel ist dann irgendwann duschen gegangen, war schon immer fertig mit Duschen, stand vorm Spiegel. Ich in das andere Badezimmer runter im Erdgeschoss, duschen, anziehen, Dose Bier getrunken gefühlt, stehe im Flur und Daniel ist immer noch, also ich komme die Treppe wieder hoch und Daniel steht immer noch dort und macht sich die Haare. Also das war jetzt, und jetzt sag nicht, dass es gelogen ist,
nein,
das ist 15 Jahre her oder 13, 14 Jahre her, das ist nicht.
Nein, das ist nicht, das ist tatsächlich so. Nicht gelogen, aber ich überlege halt gerade, mit was ich da meine Zeit verbracht habe.
Ja, dämlich, ne, eigentlich, wenn du überlegst, dass es jetzt schneller geht. Ja. Ja.
Also es geht ja gut, damals waren die Haare länger, da hatte ich einen richtigen Mob auf dem Kopf.
Ja, trotzdem. Ey.
Aber
also Daniel Wernitz braucht, auf jeden Fall hat Daniel Wernitz schon mehr Zeit im Badezimmer verschwendet als ich so in seinem Leben.
Das können wir so festhalten. Das wirst du, selbst wenn ich jetzt aufhöre im Bad, wirst du es wahrscheinlich auch nicht
wieder aufholen. Ja, aufholen.
aber auch da bin ich mit dem Alter ökonomischer geworden.
Geiles Thema, wir reden einfach über Badezimmerzeiten von Daniel Wernitz. Sauber, Erik Stadi an der Stelle.
Ja, das ist Grüße. Seine Schuld.
Übrigens, das ist auch einer, den man gerne mal bei Instagram und Facebook und so folgen kann, möchte ich an der Stelle mal sagen, weil der immer wieder seine Meinung kundtut, finde ich richtig geil von dir, Erik.
Ja,
kann guter, man auch solche guter Mann. Sprüche darf man noch mal, darf man noch sagen, oder?
Was haben wir letztens gelernt? Support ist kein Mord.
Absolut. So sieht es nämlich aus. Daniel, bist du dran mit der Frage?
Ich habe eine ganz, ganz seichte Frage, aber ich finde sie irgendwie schon wieder so einmal um die Skala rum, dass ich sie gerne vorlesen möchte. Ich erlebe im professionellen Hobbybereich, Klammer auf, zwei Bier, ein Korn und ein bisschen Jägermeister vorm Spielen, Klammer zu, immer wieder die Diskussion um die Härte des Balles. Gibt es auf der Tour einen einheitlichen Balldruck?
Da muss der Schiedsrichter so noch selber beantworten jetzt. Also ich kenne den, es gibt einen, aber ich kenne ihn nicht.
Ich kenne ihn auch nicht, aber er steht auf dem Ball drauf.
Ah, ja, wie an einem Auto, wie an einem Autoreifen auch der Druck. Ja, stimmt.
So, die einzige Erklärung jetzt für die Frage könnte natürlich sein, zwei Bier, ein Korn und ein bisschen Jägermeister. Vielleicht ist das dann einfach zu klein gedruckt und es kann nicht mehr gelesen werden.
Ja, also steht am Ball, vielleicht nüchtern, bevor man an eine Tasse geht, einfach mal drauf gucken. Und dann gibt es aber wirklich Pumpen, die den Druck ja anzeigen. Beziehungsweise die den sogar zum Rauslassen.
So ein Manometer mit da dran, genau.
Ich kenne das Wort dafür nicht, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. Wenn es da wirklich in Diskussionen ausufert, dann so ein Ding anschaffen. Kostet wahrscheinlich 20 Euro und dann kann man sich wieder mehr aufs Saufen konzentrieren, wenn man sich nicht mehr über den Ball durchstreiten muss. Ja,
ich lasse mich jetzt nicht festnageln, aber es ist irgendwas von 0,21 Bar ungefähr.
Nachprüfen. Oh, ja. Das werden wir sowas von nachprüfen.
Boah.
Also bei Mikasa ist das meinetwegen relevant, bei Molten müssen wir gar nicht erst drüber reden, weil wir fangen damit irgendwie Druck des Balles an. Hau den Ball einmal im Regen und danach ist da so eine schwere Kugel, da kannst du wirklich so gegen
Molten. Der neue Molten, ich habe keine Ahnung, wie man den aufpumpen soll. Normalerweise sagst du, hast du ja irgendwann so nach Jahren Beachball, hast du ja so ein bisschen Daumendruckgefühl, so dass du sagst, okay, der Ball ist vernünftig aufgepumpt. Bei dem Ball habe ich das Gefühl, so von 0,1 bis 0,4 Bar kann der alles vertragen, aber ich weiß nicht, was bei dem richtig sein soll. Auch da wird es wahrscheinlich draufstehen. Ich habe noch nicht drauf geguckt. Mein Manometer natürlich nicht immer am Mann gehabt.
Ja gut, ihr müsst euch mit dem Ball ja auch glücklicherweise nicht auseinandersetzen.
Ja, es gibt schon echt viele Schiedsrichter, die den Balldruck ganz gewaltig vor die Wand fahren. So. Also jetzt zum Beispiel in der Türkei war es auch. Also die Bälle sind dann einfach zum dritten Spiel des Tages, wenn 2 Stunden die Sonne drauf geschienen hat, sind die so weit vom Knüppel hart. Dann, also gibt es schon, aber am Ende kontrollieren dann immer die Schiedsrichter eben für uns. Das stimmt schon, ja. Ja, und ich jeden Tag im Training, wenn Sven die wieder zu hart aufpumpt, weil er da kein Gefühl für hat. Also, dem müsste ich eigentlich mal so ein Ding zum Geburtstag schenken, so ein Manometer. Mit dem Wort Manometer jetzt kannst du.
Wird er jetzt 18 demnächst oder was?
Ja, wird egal. Dann kann er auch bald selber zum Training fahren, das ist echt gut. Daniel, hast du. Wer ist dran? Dirk hat eine Frage.
Du bist wieder dran, glaube ich.
Ich bin dran.
Ja.
Ich finde die Frage, also die Frage ist
warte, komisch. Ich unterbreche noch kurz, bevor der Dirk dann nachher. Ich habe es jetzt selber kurz nachgeguckt. Beachvolleyball 0,17 bis 0,22 Bar.
Danke.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast.
Das 0,2, 0,21, okay. Irgendwie sowas habe ich.
Na gut, dann warst du ja
gut. Ich wollte mich ich wusste, ich bin oben und unten von den Grenzen, bin ich nicht genau. So, Alex, hau raus.
Übrigens, ich möchte gerne immer auch die Namen vorlesen. Ich habe jetzt gerade, okay, Erik Stadi war natürlich auch leicht, weil der mit seinem Namen dort auftritt. Hier, das ist It's Me Softstar. Sophie, würde ich jetzt, keine Ahnung, kein Plan. Ist ein Mädchen, spielt Volleyball oder eine Frau. Was war für euch in eurer Karriere auf dem Platz so ein Schlag vor die Stirn-Moment, bei dem ihr einfach nur sprachlos wart? Obwohl ich manchmal glaube, dass das bei Alex nur schwer möglich ist, ist ihr Zusatz. Das fand ich eigentlich ganz amüsant, damit hat sie sich qualifiziert. Gibt es so einen Schlag ins Gesicht, einen Moment, wo ihr so denkt, so da, was in eurer Karriere oder irgendwie auf dem Feld, also kann er jetzt die Frage ist für mich mega offen gestellt. Also die kann auch Dirk beantworten zum Beispiel, weil der ja so beleidigt ist, dass er keine Fragen gestellt kriegt. die kann Dirk ja auch.
Übrigens war natürlich ein kleiner Spaß. Ich habe noch einen anderen Podcast, da wird mir aber mehr als genug der Bauch gepinselt. Von daher kann ich hier gut mit leben,
ja, okay.
Dass ich hier so ein bisschen
also unser,
weniger abbekomme.
Den Sidekick hier, den kannst du. Ja, okay, alles klar. Ja. Ich habe natürlich einen Punkt, aber ich will nicht als Erster darauf antworten, weil ich möchte gerne wissen, in welche Richtung ihr diese Frage interpretiert. Ich finde die nämlich eigentlich ganz geil.
Ja, ich weiß so auch nicht
Schlag
genau, wie
ein Schlag vor die Stirn-Moment.
Ja, das ist so Facepalm, denke ich mir so. So von wegen, ich kann es nicht glauben, dass das jetzt hier gerade passiert ist. Da denke ich irgendwie so an eine Schiedsrichterentscheidung vielleicht oder irgendwie so ein Verhalten vom Gegner. Ich müsste ein bisschen überlegen. Ich habe jetzt direkt nichts. Meine Karriere ist natürlich auch nicht so ausgiebig wie eure. Das ist vielleicht ein kleines Problem.
Das ist nichts, wo du mal so gar nichts.
Ja, ihr habt auf jeden Fall mehr. Also ihr müsst erstmal.
Also ich weiß so, also wenn es rein um Hand vor die Stirn geht, glaube ich, dann sind Schiedsrichterentscheidungen da wahrscheinlich zahlenmäßig am meisten vertreten. Weil ich glaube, also ich kenne sowohl von mir als auch von Alex, kenne ich Bilder, wo genau das passiert. So Haare raufen, Blick zum Schiedsrichter und also viel deutlicher kannst du das Fragezeichen nicht im Gesicht haben.
Da gibt es jetzt auch geile von mir aus dem Viertelfinale in der Türkei.
Ja, das meine ich, das habe ich gesehen. Da guckst du, guckst du selten dämlich verwirrt.
Ja, das war unfassbar.
Ja, kannst du später.
Ist ja wirklich,
nee, aber das ist nicht so richtig Schlag vor die. Nee, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mit Benny damals 2016 Viertelfinale, damals noch Loser-Viertelfinale, Sonntagmorgen 14-10 hinten gelegen im Tiebreak gegen, ich glaube, damals war es Dollinger-Harms als Interimsduo. Und ja, 5-6 Minuten später 16-14 gewonnen und wir sind im Halbfinale.
Das war ein Schlag, da bist du rübergegangen und hast Yannick und Armin auf die Stirn gehauen, oder was?
Da habe ich gesagt, wie blöd seid ihr eigentlich? Genau, das war so ein Schlag.
Ich hab's gesehen, in Hamburg war das.
Ja, ja. Nee, aber das war so danach. Wir haben uns dann, also klar, in dem Moment tierisch gefreut, aber dann so Viertelstunde später dann, ich glaube, beachvolleyball.de oder so hat uns dann noch interviewt. Aber so also richtig glauben, was da gerade passiert ist, konnten wir es nicht so. Also in die Saison ja sowieso gestartet damals mit, lass einfach mal zocken, mal gucken, wie es passt, ob wir überhaupt zusammen spielen können, weil neue Positionen und dann auf einmal waren wir im Halbfinale. Also es war,
Da war ein Schlag, ja gut, verstehe ich. Ich hab auch einen, der war ein bisschen mit dem Schiedsrichter verbunden, aber nicht mit einer Diskussion, sondern ich habe mal beim Spiel, ich meine, wir haben da noch mit Leverkusen gespielt, kann aber auch sein, dass es schon Solingen war, ich meine Leverkusen, zweite Liga gegen VfV Hummern Essen in Essen. Also eigentlich so ein bisschen Derby-Style. Wir führen 2-1 und im vierten Satz 22-20. Der Diagonalspieler, ich glaube Jan Holthausen war es damals schon, schlägt einen Ball lang diagonal an mir vorbei oder irgendwie Richtung 1. Der Ball ist wirklich einen halben Meter drin, der Schiedsrichter gibt den aus und ich sage, nee, sorry, Alter, der war einfach drin. Also hab den dann reingegeben und er so, danke, gib den Punkt rüber. Ich war mir aber sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Also wir hatten auch, den ersten Satz verloren und danach wirklich dominiert, führen 22-20 oder 23-20 oder sowas. Ja, wir verlieren am Ende das Spiel. das war so ein Moment, wo ich so dachte, Alex, ey, das war einfach nicht dein Job, den Ball drin zu geben, weißt du? Da, also da würde ich, unabhängig davon, dass da jetzt nicht um Tausende von Euro ging oder irgendwie beide sind am Ende in der Liga geblieben und ich, aber boah, also das war so ein Schlag in, das war wirklich so ein Schlag auf, das ist einfach nicht mein Job. So, das ist der Schiedsrichter, der den Job hat, den Ball drin da auszugeben, wenn er dann ausgibt, dann ist es so. Also dann, ja. Das war richtig dämlich, weil ab ja. da ist echt das Spiel dann gekippt und wir
da
haben.
Da ist mir auf der Suche nach diesem Schlag vor die Stimmmoment ist mir noch ein anderes Beispiel genau in diese Richtung eingefallen, wo ich selber nicht gespielt habe, aber was ich mitbekommen habe. Oh, nagelt mich nicht aufs Jahr fest. Binz, Begemann, Schümann gegen Kaper, Tole. 2013. Begemann-Schümann, 1-0 Satzführung. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat der Schiedsrichter, glaube ich, den Angriff von Kaper, Tole ausgegeben. War ein knapper Ball, wo Lorenz dann aber im Affekt schon wo gesagt hat, drin.
Und die verlieren noch?
Der Schiedsrichter gibt den Ball drin.
Ja.
Die verlieren den Satz.
Und das Spiel.
Und die verlieren das Spiel und spielen 1-2.
Alter.
Und verlieren auch im Loserpool. Damals übrigens gegen mich, aber...
Boah, aber 2013.
Das, also, ich glaube, da haust du dir danach vor den Kopf
ja, und denkst echt sowas. Ja, 22-20 oder 23-21 oder so war ein Witz dann dagegen. Also ich meine, also das, ja, krass.
Das ist krass. Ja,
also das ist
eine krasse
Geschichte.
Ich habe es leider nicht komplett live gesehen, weil ich konnte es danach auch nicht richtig glauben. Aber
allein deswegen finde ich es geil, dass wir die Fragen aufgreifen, weil wären wir, Dirk, sag mal ehrlich, wären wir jetzt auf die Geschichte zu sprechen gekommen, wenn wir nicht mal hier so Fragen reinnehmen würden, weil du dich da so gegen wehrst. Ja? Du findest die Geschichte nicht so krass?
Nein, ich finde das super. Und ich finde auch einige Fragen sehr, sehr schön. Ich würde mir nur ein bisschen mehr Kreativität allgemein bei den
ja,
Fragen
okay.
wünschen.
Ja,
mir ist das an ein, zwei Stellen ein bisschen zu engstirnig. Aber an sich finde ich Hörerfragen eine super Geschichte und will ich immer wieder gerne reinnehmen. Nicht nur zum Jubiläum, können wir immer wieder machen.
Ja, du hast ja auch schon angeregt, es können auch gerne Off-Topic-Fragen. Gut, es waren auch schon ein, zwei dabei. Ich glaube, das Badezimmer ist definitiv Off-Topic. Nur wer top aussieht, kann Top-Leistung bringen.
Ansonsten kann ich vielleicht nochmal nachliefern, meine Story, das ist immer schwer zu sagen, bei mir war das wirklich so, Schlag vor die Stirn war eher so, ach du meine Güte, ich schäme mich und würde gerne hier und jetzt verschwinden. So, es gab früher, ganz früh in meiner, in großen Anführungszeichen Karriere gab es so, da war ich echt mal so ein Choke-Artist und habe ganz gerne mal so ein 14-8 mal verspielt, mit einfach mal Sideout-Krieg des Todes.
Ja.
So, also Sätze bis 15 natürlich auf damals noch wahrscheinlich C-B-Turnieren.
Krass.
Das habe ich inzwischen abgelegt. Also inzwischen bin ich schon eher Klatsch geworden, muss ich sagen. Aber ich hatte einmal auf Norderney tatsächlich, und ich habe ja schon mal davon erzählt, Norderney 2017, der schönste Moment meiner wieder in Anführungsstrichen Beachvolleyball-Karriere. Aber Norderney 2018, meine Fresse. Weil da war nämlich folgender Fall, am Freitag Quali, und das Turnier war im Hauptfeld echt gut besetzt. Du warst ja natürlich auch da. Und in der Quali haben sowohl damals noch Sova und Rudi Schneider gespielt zusammen und Lukas Fretschner zusammen mit Philipp John, glaube ich. Und die haben sich da in der Quali, in dem ersten Spiel, ein Spiel geliefert, Wahnsinn. Und die Tribünen waren schon voll am Freitag, bestes Wetter und die sind wirklich eskaliert auf den Tribünen, weil die da haben da Bälle getrümmert, Ballwechsel ohne Ende, es war wirklich unglaublich. So, und auch ich auf der Tribüne habe mir gedacht, meine Fresse, was passiert hier? So, im zweiten Satz musste ich dann von der Tribüne gehen, weil nächstes Spiel habe ich gehabt. war dann quasi Loserbaum in der Quali, zweites Spiel, erstes hatten wir verloren gegen Leute, die wir kannten, hier Witt Hinkelmann, ein Team, was nominell besser ist als wir, aber die wir beim letzten Turnier A+ deutlich geschlagen hatten, also gehen wir da mit Erwartung rein und ich habe da wirklich verhältnismäßig eins meiner schlechtesten Spiele meiner Karriere gemacht und das war jetzt nicht nur deswegen schlimm, es war halt schlimm in dem Sinne, weil die Ränge waren immer noch voll. Die Ränge waren immer noch total gehypt und es war halt wirklich so, und wir haben oft drüber geredet, eigentlich gerade so fachfremde Zuschauer checken nicht wirklich, was auf dem Platz passiert. Die feiern das ab. In dem Fall schon. Es war wirklich, teilweise war es richtig so, als der nächste Line-Shot ins Aus ging oder sonst wieder die Annahme sonst wo wegging von der linken Schulter, es war wirklich peinlich. Also von dieser maximal eskalativen Stimmung auf den Rängen zu halt wirklich so.
Und Dirk Funk ist der Einzige, der es schafft, dem White Sands Festival den Stecker zu ziehen.
In dem Fall habe ich das am Freitag aber sowas von getan, naja. Mein Trost habe ich noch gefunden an dem Abend, weil haben wir auch schon drüber geredet, White Sands Festival, auch wenn man da peinlich rausfliegt, hast du trotzdem noch Spaß die nächsten Tage.
Ja, auf jeden Fall.
Also schön war es trotzdem. Ich werde auch dieses Mal wieder versuchen, da mitzuspielen, aber das war so, ist so mein Moment.
Boah, ja, der ist ein guter.
Aber hast du gehört, der versucht wieder mitzuspielen. Dann haben wir auf Norderney das erste Turnier, wo wir alle drei spielen.
Ja, das wäre geil, wenn das funktioniert. Ich krieg nur Ärger, wenn mein Trainer versucht gerade noch ein internationales Trainingsteam irgendwie für die Woche zu kriegen, dann kann ich auf Norderney doch nicht spielen. Aber ich versuche das noch rauszuboxen.
Dann sollen die auch Norderney melden.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Wir schauen mal. Ne? Aber dann sagt Dirk wieder, na toll, wenn der Alex jetzt wieder Teams mitbringt, dann komme ich da gar nicht erst rein.
Ja, da musst du mit dem Ausrichter sprechen, hör mal, ich bringe euch ein internationales Team in der Wildcard, aber
wenn
nur,
der Dirk die Wildcard nur, wenn der in der Dirk, Quali kriegt.
Dirk ja. für die ja. Wildcard für die Quali kriegt.
Ja? Ja. Rudi König an der Stelle.
Komm, Rudi König, Wildcard für die Quali.
Auf jeden Fall, Dirk Funk.
Also ist ja auch nicht so, ich könnte da vielleicht auch so reinkommen. So ein paar Landesverbandspunkte sind ja auch inzwischen am Start.
Ja, ja, ja.
Aber eine Wildcard für die Quali wäre natürlich echt super. Und auch irgendwie verdient.
Mit einem Live-Podcast mit genügender Produktplatzierung des Hauptsponsors von dem Turnier. Sollte eine Hauptwild-Wildcard
wirklich
sein.
Nach der ganzen Diskussion um Wildcards, wirklich so eine maximal unverdiente Wildcard.
Für Dirk Funk, Hauptfeld, Norderney.
Oh, herrlich.
Das wäre das Beste. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön.
Da müssen wir dann arbeiten, ja.
Daniel schiebt sich jetzt einen Keks kurz rein und sagt dann.
Daniel ist sehr gut am Snacken heute während der Episode, ne? Muss man echt
zugeben. Ja, ich habe noch kein Mittag gegessen.
Oh, wenn Daniel jetzt aus seinem Mittagessen-Ritual rausgerissen wird, dann wird es richtig übel.
Ja,
dass er noch keine schlechte Laune hat.
Eine ganz, ganz doofe Landezeit von dir.
Ja, ja, das stimmt.
Wir haben gesagt, wir setzen uns eigentlich keine Grenzen, aber ich setze uns jetzt mal eine Grenze und wir machen jetzt noch eine Frage. Eine Frage machen wir noch.
Ja, sind wir überhaupt schon wieder dran?
Die 2 Stunden haben wir gleich schon wieder drin. Also eine Frage machen wir noch und dann verabschieden wir uns hier. Und
also ich muss mal sagen, dafür, dass wir heute Q&A machen wollten, haben wir nicht viel Q&A gemacht. Da müssen wir vielleicht, aber vielleicht dann brauchen wir auch nochmal neue Fragen.
Ja, also ich glaube, man muss ja auch ein bisschen reinkommen und nächstes Mal die Fragen, dann sind da vielleicht noch ein bisschen mehr dabei. Ihr müsst ja auch mal die Chance nutzen. Ihr könnt jetzt hier, und wir sind ja, wie Alex auch selber mal sich nennt, unzensiert. Es ist so, ihr könnt alles fragen. Ihr könnt den Alex fragen, ob er abends ein Pyjama zum Schlafen anzieht oder gar nichts anhat. Ihr könnt da wirklich alles machen. Ob er es beantwortet, ist die nächste Frage.
Nee, ich schlaf nackt. So. Kann ich schon mal.
Sehr gut. Aber deswegen, man muss die Chance einfach mal nutzen, hier wirklich richtig geile Fragen stellen zu können. Und dann nicht wieder so, ja, wie ist es, keine Ahnung, irgendwie einen harten Schlag kurz zu hauen. So, ist das cool? Fragezeichen, so, da gibt es ja mehr.
Ja,
okay. Ja. Dann muss ich eine Frage stellen.
Mit vollem Mund, finde ich gut.
Mit vollem Mund, ja.
Auch eine.
Bevor der Dirk jetzt eine andere war, der hat auch schon das Handy vor sich. Ich weiß nicht, ob er eine Frage hat. Alex, warum möchtest du nicht zu den Olympischen Spielen?
Ja, Albert Schmidt, ne?
Ja, ey. Sei mal dahingestellt, ob der tatsächlich so heißt.
Ja,
ob dieser Account echt ist. Aber
Scheiße, Albert Schmidt 92 heißt der, glaube ich. woran hat er die gelegen?
Also woran hat er die gelegen, Alex?
Der Typ.
Du musst doch mal Punkte sammeln, Junge.
Ich muss halt vorlesen.
Ich glaube, man nennt es heutzutage einen Troll, den du da inzwischen schon gesammelt hast, war? Der dich ganz gerne mal so ein bisschen piekst so und irgendwie mal so ein paar Themen anspricht.
Ich finde das auch total, also ganz ehrlich, ich habe die Frage offen. Eine persönliche Frage an Herrn Walkenhorst.
Weil die auch nachvollziehbar ist, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Absolut. Warum willst du trotz potenzieller Chancen nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen? Ich wusste, worauf er hinaus will, habe dann eine Gegenfrage gestellt mit, wie meinst du die Frage? Und dann, ihr spielt das nicht, obwohl ihr in Schlagdistanz seid. So, also, die zweite Frage wäre gut gewesen. Die erste ist halt so eine Stichelei, die ist halt völlig sinnlos mit so einem Fake-Account auf Instagram. So, das ist erstmal,
so vorausgesetzt, Alexander möchte nicht zu den Olympischen Spielen.
Ja, so Schnauze halten. Ne? So, also, die Frage ist richtig gut und ich beantworte die auch gerne, aber wie die gestellt ist, so, man muss mich ja nicht provozieren, um eine Antwort zu kriegen. So. Also das ist halt Quatsch. Ja,
normalerweise nicht.
Aber ein guter Mann, weil der hat nämlich letztes Mal den Shitstorm von unserem Instagram-Post auch schon vorangetrieben. Deswegen eigentlich gut, weil ich halt bei sowas nicht leiden kann, ist so unter so einem nicht bespielten Account so nicht mal das Gesicht zeigen. So. Weißt du, das ist halt.
Und
das
der heißt low. Mit Sicherheit nicht Albert Schmidt.
Ja, das, ich sage Albert Schmidt 92. Aber das finde ich low, aber trotzdem gute Frage, muss ich beantworten.
So, ja, also anders formuliert ist dann ja, ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen euer Ziel? Wenn ja, warum spielt ihr dann so wenig Turniere? Wenn nein, warum nicht? Ihr seid ja in Schlagdistanz.
Das Ziel ist es, realistisches Ziel, sich über die Top 16 für die Olympischen Spiele zu qualifizieren? Antwort ist nein. Das ist nicht unser gegenwärtiges Leistungsniveau, wenn man guckt, was da Top 16 der Welt gerade spielen. Und deswegen gibt es eine Qualifikationsmöglichkeit, nämlich den Continental Cup. Der wird nächstes Jahr im Mai die finale Phase ausgespielt. Dort werden Continental Spots vergeben. Und wir haben auch noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass das der Punkt ist, an dem wir leistungsfähig und topfit sein wollen. Dafür mache ich seit 2 Jahren Hypertrophie und bin langsam, weil ich dann in einem Jahr stark sein möchte und springen möchte und hart hauen können. Okay, das kann ich jetzt auch schon, das wird sich auch nicht mehr ändern. Aber zumindest 10 Zentimeter höher bin und ein bisschen stabiler in der Luft. Und darauf ist unsere Turnierplanung ausgelegt. Und das würde vielen Teams in Deutschland vielleicht auch gar nicht schaden, das habe ich gerade schon bei den Frauen gesagt, einfach mal wirklich in den Spiegel gucken und sagen, wie gut bin ich jetzt gerade eigentlich, um sich nicht zu verrennen, um nicht zu sagen, ich spiele jetzt jedes Turnier, ja, wir haben jetzt Turniere aufgezählt, in Sydney, in Xiamen, in Brasilien, in der Albert Schmidt hat sich noch gar nicht informiert, dass ich nächste Woche in Tschechien und in drei Wochen in Polen auch nicht spiele. Ja, aber das hat alles einen Grund, weil ich nämlich meine internationalen Punkte erstmal jetzt gerade noch anspare, um für die zweite Saisonhälfte, in der ich mir erhoffe, dass wir im Training 1-2 Schritte gemacht haben, plus auch mir erhoffe, dass die Teams nach der WM ein bisschen vom Niveau abfallen, nämlich bessere Ergebnisse machen kann, um mehr Teamerfahrung, mehr gute Ergebnisse zu sammeln, um nächstes Jahr im Mai, Juni gut gesetzt zu sein und dort viele Entry Points zu haben, um beim Continental Cup die möglichen Chancen eines Olympiatickets das zu lösen, wahrzunehmen. So, das ist jetzt mal ganz, ganz kurz ein riesenkomplexes Thema runtergebrochen, aber wir denken uns da schon wirklich viel dabei. Und Fakt ist, ich könnte mehr Turniere spielen, ein 20-Jähriger muss aber auch trainieren, um besser zu werden, weil er seine Bewegungen festigen muss und deswegen machen so Reisen in Woche für Woche immer durch die einzelnen Kontinente fahren einfach keinen Sinn und deswegen planen wir unsere Saison gerade so.
Ja, also die Trainingszeit geht ja gegen, weiß ich nicht, eine Trainingseinheit pro Woche, wenn du von Turnier zu Turnier reist, oder?
Frag doch mal die Teams, die am Samstag in Brasilien ausgeschieden sind, die jetzt 2 Tage irgendwo im Flieger zwischen Brasilien und China hängen und mittwochs wieder Quali spielen müssen.
So. Ja, das ist höchstens einmal eine Einheit vor Ort.
Und da lernst du ja auch nichts, da kommst du klar. Nee. So, dann
genau,
du,
da lernst du laufen, passt dich so ein bisschen an die Gegebenheiten vor Ort an und guckst dann, dass du am nächsten Tag halt mental und physisch möglichst fit bist, aber du lernst in der Zwischenzeit da nichts Neues mehr.
Absolut. Und deswegen ist das so unsere Planung. Wenn es am Ende geht's, vielleicht gucken wir in einem Jahr drauf und sagen, hey, wir hätten lieber mehr spielen sollen, um Spielsituationen lösen zu können. Das ist nicht unser Ansatz, das ist auch nicht der Ansatz unseres Trainingsteams und deswegen haben wir jetzt so geplant. Am Ende sind wir immer schlauer. Ich bin aber auch keiner, der sich jetzt nächstes Jahr nicht hinsetzt und also ich würde mich auch nächstes Jahr im Juni hinsetzen und ein Resümee ziehen und sagen, ich hätte jetzt in dem Olympiazyklus oder in dem Quali-Zyklus was anderes machen sollen. Also ich glaube, ich definiere in dem Fall so Schlagdistanz auch nochmal ein bisschen anders, weil ich finde halt, wenn wir in Schlagdistanz zu den Olympischen Spielen sind gerade oder überhaupt ein Herrenteam außer Tole Wickler, dann haben wir, wenn das eine Schlagdistanz ist, haben wir verdammt lange Arme. So. Das ist meine Meinung dazu.
Das ist halt wieder die Sache. Man hat im Januar bei euch gesehen, ihr habt gegen Mols Sorum Chancen.
Im Januar, und einen geführten Satz. Genau. So, was soll das?
Ja. Ja, aber das ist das, was wir eben angesprochen haben. Ihr könnt da einmal kurz da vom Niveau her hinstechen und dann der Blick in den Spiegel. Aber ist das Niveau, was ich konstant abrufe?
Nein, du musst ja in 18 Monaten mit 12 Ergebnissen mehr Punkte in diese Weltrangliste reinbringen oder in diese Olympia-Quali reinbringen als die 16 besten Teams der Welt. Und das wird durch 1-2 Spiele gegen gute Spiele gegen gute Teams, die wir dann ja am Ende sogar nicht mal gewonnen haben. Das ist ja das Witzige. Ja, wir haben ja gut gespielt und haben verloren. Also wir haben 2-0 verloren. Höher kannst du nicht verlieren im Beachvolleyball. Deswegen ist Schlagdistanz, also das wird halt auch in Deutschland so falsch suggeriert. Wir sind nicht in Schlagdistanz. Tole Wickler sind in Schlagdistanz. Aber die anderen deutschen Herrenteams sind meilenweit davon entfernt. Und bei den Frauen ist es in eine ähnliche Richtung zum Teil.
Das die Frage Meinung. Resultiert ja auch, glaube ich, so ein bisschen daraus, dass die wenigsten wirklich verstehen, wie diese Qualifikation überhaupt funktioniert. Weil man würde es sich gerne so vorstellen, dass es einfach Teilnehmerfeld X gibt bei Olympia und dann man einfach in die Rangliste schaut und da macht man den Cut und die besten Teams sind einfach drin. Aber genauso ist es ja eben nicht. Und du hast es eben schon gesagt, abgesehen von Wickler, Tole, ist es für jedes andere deutsche Team eigentlich sehr unrealistisch. Also es ist sehr, sehr schwer da reinzukommen. Ja, eigentlich fast nicht möglich. Ja. Muss man fast sagen, sich rein über diese Top 16 zu qualifizieren.
Also die Wettquote würde ich jetzt gerne mal sehen von einem Wettanbieter, der sich auskennt.
Ja. Und da gibt es dann eben andere Möglichkeiten und dann ist es vielleicht richtig so zu taktieren, weil erinnern wir uns mal zurück 2016, was wirklich Böckermann, Flüggen für ein Pensum abreißen mussten, die jedes einzelne große Turnier gespielt haben.
Da hat sich's gelohnt.
Um sich dann da in Hamburg, und ich war auch noch live dabei und hatte auch Gänsehaut, weil es einfach ein geiler Moment war, sich da mit diesem guten Ergebnis am Ende noch so gerade so reingekämpft haben, weil sie wirklich alles investiert haben und jede Reise in Kauf genommen haben. Und dieses Pensum musst du halt absolvieren und so gut musst du erstmal sein, um diese klassische Qualifikation zu schaffen, um das mal zu erklären und andere Wege gibt's halt und die schlagt dir so ein und muss man auch sagen, ist wahrscheinlich der richtige Weg.
Am Ende sind wir immer schlauer, aber sind wir trotzdem nicht, weil wir wissen noch nicht, wenn wir uns in einem Jahr nicht qualifiziert haben, wovon man ja erstmal immer ausgehen muss, dann gibt es wieder welche, die sagen, naja, ihr habt doch nicht genug gespielt. Und dann gibt es wiederum, man weiß halt nie, man müsste zwei Fahrpläne parallel laufen lassen, um zu wissen, welcher besser geklappt hat. Aber ja, wir haben uns jetzt für den entschieden und den ziehen wir durch und dann ist es so. Also Albert Schmidt. Ist mein persönlicher Homie, finde ich geil. Gefällt mir gut.
Ja, ich denke, der wird auch nicht müde werden.
Das ist ja gut.
So soll es weitergehen, so wollen wir das ja auch haben.
Bisschen Alex Walkenhorst provozieren, ist auf jeden Fall nicht langweilig. So.
Also mal gucken, ob er nicht nur darunter pöbelt oder ob der Podcast überhaupt hört.
Ja, stimmt. Also hören müsste er ihn, sonst wäre es jetzt dumm, sonst müsste ich da nochmal.
Das wird man, glaube ich, am nächsten Kommentar dann raushören können, ob er ihn hört oder nicht.
Also Albert Schmidt. Guter Mann.
Wir gehen davon aus, dass du den Podcast nicht hörst. Also sag uns Bescheid, wenn du es doch tust.
Ja, dann haben wir es geschafft. Episode 10 ist im Kasten. Meine Fresse, die Zeit vergeht echt schnell. 10 Episoden schon. Das fühlt sich echt immer noch so an, als ob wir da in unseren Podcast-Babyschuhen sind.
Ja.
Aber es sind schon 10 Episoden und gefühlte 30 Stunden Aufnahme schon ungefähr.
Und 11 verschiedene Locations auf 10 Aufnahmen.
Ja, also es bleibt weiter spannend. Und an der Stelle, ja, möchte ich einfach mal kurz Danke sagen an unsere jetzt schon teilweise sehr treue Community. Also vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt schon dabei seid. Wir werden weiter Gas geben. Also es werden mit Sicherheit noch 10 Folgen. Es werden hoffentlich noch 100 Folgen. Und von daher, wie immer, danke an meine beiden Kollegen, Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ohne Netz
und sandigen Boden.